Flüsterei
mit Kati
und Julia.
Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert.
Es ist wieder Montag und das bedeutet, Feldgeflüsterei kommt auf eure Ohren. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Woche 5 ist zu Ende und Woche 6 steht in den Startlöchern. Und heute sind Kati und ich, Julia, nicht alleine, denn wir haben noch zwei Gäste mit dabei. Aber erstmal sprechen wir über das Wochenende von Kati und mir. Hallo Kati!
Hallo Julia, ich hoffe, du hattest heute einen schönen Spieltag. Wie ich gehört habe, warst du ja in München, beziehungsweise wie man ja auch bei uns in der Footballerei-Story gesehen hat. Ich war heute auf der Couch. Das war mal ganz abwechslungsreich. Ich habe ja jetzt die letzten Wochen ganz viele Back-to-Back-Spiele, samstags in Köln, sonntags in Duisburg oder ein ganzes Wochenende Hamburg oder sowas gemacht. Von daher sonntags mal zu Hause zu sein, auszuschlafen, frühstücken. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, inspiriert von unseren Gästen übrigens, die wir später noch anteasern oder beziehungsweise vorstellen. Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, eine Freundin war noch da und dann habe ich die Spiele geguckt des heutigen Nachmittags und da waren echt ein paar Spiele dabei. Ich meine, du warst ja live vor Ort. Die haben sich sehen lassen. Ich war sehr überrascht, kann ich schon mal am Anfang sagen. Prag gegen Breslau, das war ein fast ein Upset-Game. Da habe ich nämlich hinterher noch zugeschaltet, als das Spiel Stuttgart gegen München vorbei war. Das war super spannend. Ich hab richtig für Prag mitgefiebert, weil die haben ja bisher noch kein Spiel gewonnen. Polen stand jetzt oder steht jetzt nach dem Sieg, schon mal Spoiler, die haben gewonnen, weiß ja jetzt jeder, stehen jetzt 4-1. Von daher bin ich richtig mit Prag mitgegangen, weil die haben echt ein paar richtig gute Aktionen gemacht, Turnover, wie auch immer. Das war ein super, super knappes Spiel. Ich glaube, Endstand ist jetzt irgendwas, irgendwie 23, 29, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das nur noch ein One-Score-Game am Ende. Und die hatten echt den Drive. Die hatten, ich glaube sogar, dass der letzte Spielzug, den Prag hatte, war nämlich auch so, das war irgendwie Vierter und so viele Yards zu gehen. Der Receiver hatte den Ball schon in der Hand oder zumindest sah es so aus im TV-Bild. Und der Ball fällt trotzdem runter und das war aber der vierte Versuch. Und das war schon nach dem Two-Minute-Warning. Das heißt, Polen musste nur noch aufs Knie gehen. Super, super spannend. Wie war es denn bei dir? Also, wie spannend war es bei dir?
Das hört sich, ganz kurz nochmal dazu. Genau, ich habe das Ergebnis gesehen und war auch sehr überrascht, muss ich sagen. Und ja, ich war, wie gesagt, in München bei den Ravens. Es war in der ersten Halbzeit auch super spannend, weil es ging 9-10 für Surge in die Halbzeit rein. Dementsprechend war das schon echt gut zu Beginn. Und ja, zweite Halbzeit war dann weniger spannend, denn dann war definitiv Surge ging voran und ja, die ganze Zeit, wie gesagt, dann auch geführt. Und das Endergebnis war dann 28-14, ist das korrekt? Ich muss ehrlich sagen, es tut mir leid, wenn ich da jetzt...
9. Da sind keiner,
sorry, glaube ich. Sorry. Ach, stimmt, sorry. Ich habe da ein bisschen gestruggelt. Wir haben alle übrigens ein bisschen gestruggelt, denn die Anzeige war nicht da. Also die Anzeige war kaputt. Dementsprechend hatten wir nie gewusst, wo stehen wir gerade. Einige Fans hatten dann das Handy mit Livestream parallel auch noch in der Hand, weil wir halt wirklich nicht wussten, wie viel Uhr ist es, welcher Quarter ist gerade. Also das ist gerade, das war alles, deswegen habe ich da jetzt auch gerade gestruggelt. Nein, natürlich, nein, 9. Also das bedeutet, die Ravens haben in der zweiten Halbzeit gar keinen einzigen Punkt sogar mehr dazu gemacht.
Ja.
Ja, also um mal noch kurz genau über den Tag zu sprechen, die Power Party war an sich ziemlich groß aufgebaut, würde ich sagen. Es gab ganz viele Essens- und Getränkestände, es gab eine kleine Bühne, wo auch Sean Shelton ein bisschen was erzählt hat über seine Aufgaben, also er wurde vorgestellt und dann war Dave the Rave, übrigens...
Dave
heißt der Rabe, genau, es gab ja eine Abstimmung bei den Munich Ravens in der Story, vor ein paar Wochen hat es begonnen. Und der Name ist jetzt Dave the Rave. Finde ich eigentlich ganz witzig.
Okay.
Und genau, dann haben mich auch nochmal ein, zwei Personen angesprochen auf Feldgeflüsterei. Das war natürlich auch nochmal richtig schön. Und ja, war, wie gesagt, ein ganz schöner Tag. Am Anfang hat es geregnet, dann kam noch die Sonne raus. Also ich fand, es war aber das perfekte Footballwetter, weil es war nicht zu heiß und nicht zu kalt und der Regen hat auch aufgehört. Yes. Jetzt, genau.
Und, vielleicht nochmal kurze Shoutout auch an, also du warst ja da und nicht nur du, sondern Jan von der, im Prinzip aus so unserer Footballerei-Community, ehemaliger Quarterback der Cologne Centurions, war schon im Retirement. Hat heute gespielt und das auch gar nicht so schlecht. Also da müssen wir kurz einen Shoutout geben, weil bei uns in der Community und er ist auch Man of the Match geworden. Wir haben ein Interview für euch auf unseren Seiten parat. 24 Completions für 270 Yards und das mit 3 Trainingseinheiten jetzt mit Stuttgart, mit dem Team zusammen. Ja. Eine Woche quasi. Also vielleicht kurz noch als Backstory. Er hat mich ich glaube Mittwochmorgen ganz aus dem Häuschen angerufen, so, ja, ich habe da jetzt unterschrieben und ich bin gerade auf dem Weg nach Stuttgart und wie machen wir das mit dem Podcast dann, weil wir machen gerade den ELF Game Time Podcast zusammen und ich so, Jan, alles gut, spiel du erstmal, konzentrier du dich aufs Spiel, wir kriegen das alles hin mit dem Podcast, alles gut, ja.
Ja, ja, er hat sich auch gefreut, die zweite Hälfte von Feldgeflüsterei mal persönlich kennenzulernen. Er hat mich auch direkt erkannt. Ich habe ihn nämlich überfallen, also nicht überfallen, aber ich bin ihm sozusagen nach dem Spielende nachgerannt, weil ja alle was von ihm wollten und auch. Und dementsprechend stand ich fast so neben jedem Interview, welches Jan halt also geben musste. Da stand ich immer auch noch daneben und bin immer so mitgelaufen. Und ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, Jan, du lässt dich jetzt erstmal feiern. Du klatschst mal, also du klatschst mal ab und so mit den Fans. Du gehst jetzt mal in die Umkleide und dann machen wir das. Genau. Deshalb habe ich ihm da nämlich einfach mal nochmal die Zeit gegeben und dann haben wir uns danach nochmal getroffen, nachdem er gegessen hat, geduscht hat und genau, cool. Das Interview könnt ihr dann bei Footballerei und Feldgeflüsterei sehen. Und eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen, das fand ich schon sehr spannend. Und ich würde sagen, das ist auch ja, außergewöhnlich oder halt was Besonderes, was die Ravens da haben. Die haben nämlich einen eigenen Song. Und der eigene Song, der wurde auch live vorgetragen. Ja, also das ist ein Hauptliedsänger und zwei Sängerinnen. Und ja, die haben einen eigenen Song.
Und also wie kann man den finden? Auf Spotify oder so? Wie heißt der Song? Weißt du, wie geht der so?
Nee.
Ist das mal, ist das schon so ein bisschen so, also wie vom Musikstil her, Richtung Rap, Richtung...
Nee, gar nicht. Das ist eher so ein bisschen...
So ein bisschen Country so Roads, Sweet Caroline-mäßig, so ein bisschen zum Mitsingen, oder?
Ich weiß nicht, ich würde ihn eher so... In welche Schiene könnte ich ihn denn da stecken? Ja, man kann bestimmt den Refrain, da kommt auch manchmal so das Wort Ravens halt auch drin vor. Ja, ich würde... Ich hab's. Ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Club-Hotel-Song.
Okay, ja.
Okay. Genau.
Interessant. Ich muss da unbedingt mal reinhören, ich muss den mal suchen.
Richtig, ich wollte das auch noch tun. Das habe ich jetzt vor der Aufnahme nicht mehr geschafft, aber das können wir alle mal uns als Aufgabe nehmen für die kommende Woche.
Ja, weil Songs haben ja nicht so viele. Mittlerweile haben die Centurions sogar schon 2 eigene Songs.
Stimmt.
Und zwar We Are Centurions, we are, ne?
Ja, ja.
Und jetzt gibt es auch noch Invictus Centurions, also kreative Namensgebung. Und das geht irgendwie so Sen, Centurions, irgendwie so ein, ja. Cool. Und dann so ein bisschen mehr in die Hip-Hop-Richtung, weil das andere ist ja mehr wie so eine Hymne, so we are. Mhm. Und Sea Devils natürlich auch, ne? 040, ja. Hamburg City, 4, Sea Devils, bla bla bla. Okay. Das war jetzt unsere Rap-Einlage für den heutigen Tag.
Das war eine gute Einlage, ja. Die konnte ich jetzt leider nicht bei den Ravens so nochmal nachsingen, aber ja. Sehr cool. Ja, das war so jetzt zu meinem Sonntag. Ich würde sagen, wir springen einmal noch einen Tag vor, denn da warst du, Kathi, natürlich auch unterwegs. Du warst nämlich in Frankfurt. Frankfurt gegen Köln. Und da kann ich gleich dazu mal etwas sagen, denn auf... Denn ich dachte bis vor einer Stunde noch, und ich habe das überall rum erzählt und ich wollte noch mit den Leuten diskutieren darüber, und manche dachten, also manche haben das auch nicht verstanden und dachten auch, Köln hätte gewonnen. Die haben nämlich wirklich mit mir drüber gesprochen. Ich dachte bis vor einer Stunde, dass Köln gewonnen hätte. Warum dachte ich das? Weil auf ran.de 33-22 für Centurions steht. Ja. Das ist... Kathi, jetzt kommt dein Einsatz, denn so war das nicht, richtig?
Nee. Also die ist genau umgekehrt, der Score. wie du schon gesagt hast, ich war in Frankfurt. Ich hatte ja letzte Folge angekündigt, dass ich wahrscheinlich dann nach Duisburg fahre. Und dann habe ich mal eigentlich geguckt, wer da spielt. Und dann habe ich gesehen, da kommen die Guards. Und da die Guards ja letzte Woche schon ein Spiel zu null hatten, dachte ich so, ja, wenn die bei Fire zu Gast sind, sieht das wohl nicht ganz anders aus. Hat auch nicht ganz anders ausgesehen. Der Endstand ist da 51-0. Mega Shoutout an diese Franchise und an diese Stärke vom Team. 2 Spiele zu 0. Also es ist immer noch Football. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also auch Wien, so eine Stärke wie Wien hat gegen ein Team wie gegen die Enthroners heute nicht komplett zu null gespielt. Und man hat ja auch gesehen, wie sehr Polen heute mit Prag gestruggelt hat irgendwie, beziehungsweise wie knapp das Spiel dann doch am Ende war, obwohl die Records da vielleicht was anderes vermuten lassen. Das wäre ja ein Upset-Spiel geworden, fast. Es ist immer noch Football, da kann, also an schlechten Tagen kann da trotzdem noch irgendwie alles passieren. Und dass man da zweimal hintereinander so eine dominante Leistung hinlegt, sowohl auf der Defense, die 0 Punkte zugelassen hat, und sogar noch dafür wirklich, also gab es Interceptions und alles. Und dann auf der Offense-Seite, da so viel, also ein O-Liner hat einen Touchdown gefangen. Ja, also Shoutout an Leander hier, ehemaliger Centurions von letzter Season, für den Touchdown. Das, ja, wirklich ein bisschen cocky schon fast so, ein bisschen schon so zu... selbstbewusst. Letzte Woche hatten die auch eine Aktion, wo da eine Interception gefangen wurde, die dann nochmal zurückgepasst wurde, damit sie nochmal nach vorne gespielt wurde und so. Also die sind schon auch gut confident. Aber ja, mega Shoutout. Aber deswegen wegen solchen Aktionen bin ich dann nach Frankfurt gefahren und habe es auch nicht bereut. Die erste Halbzeit war nämlich super, super spannend. Köln ist mit Führung in die Halbzeit gegangen. Ich glaube, Stand 9-7. Lass mich jetzt nicht lügen. Aus der Halbzeit kam dann Frankfurt doch sehr, sehr stark zurück und Köln hat da auch eigene Fehler gemacht. Also da gab es relativ schnell 3 Interceptions. 2 davon konnte die Defense echt gut noch in den Griff bekommen, sodass sich das nicht in Punkte umgewandelt hat. Aber solange die Defense auf dem Platz steht, fallen in den meisten Fällen keine Punkte, weil die Offense da kann da nicht scoren. So, ne, wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, klar kann da immer wieder was passieren, wie ein Pick 6 oder was auch immer, aber normalerweise, solange die Defense auf dem Platz ist, wird erstmal nicht gescored. Von daher ist das natürlich dumm gelaufen. Und deswegen der Endstand 33-22. Mhm. Ja. Aber
für Frankfurt.
für Frankfurt, wollen wir nochmal dazu gesagt haben, die haben gewonnen, ja. Und ein anderes cooles Zitat, was ich auch noch aufgeschnappt habe, weil ich war dann auch nach, Frankfurt macht das immer ganz cool, die machen nämlich immer eine Pressekonferenz nach dem Spiel mit so einem Presseraum und da können dann Pressevertreter Fragen stellen. Und jetzt bei dem Spiel, wo du heute warst, war es ja auch so, dass nach der Halbzeit richtig viel passiert ist, beziehungsweise auf Stuttgarts Seite dann der Abstand einfach sehr, sehr stark geworden ist, was in der ersten Halbzeit ja noch nicht zu vermuten war. Und genau das Gleiche ja auch gestern im Spiel gegen Köln. Und da wurde der Headcoach, beziehungsweise ja die Headcoaches, die da waren, also Kösling und Lambropoulos von Köln und von Frankfurt, so, die wurden halt gefragt, so, wie sagt man denen in der Halbzeit? Und was gibt man denen mit, dass man so quasi zurückkommt? Mhm. Und was fand ich ganz witzig, dass, also der Kösling hat so geantwortet, ja, dann stellt man sich wieder neu ein, bla bla bla, aber der Christos Lambropoulos hier aus Köln, der hat sowas gesagt, ja Leute, also ich weiß nicht, wie ihr euch das mal vorstellt, also ich sag das jetzt auf Deutsch, der hat es natürlich auf Englisch gesagt und gibt das jetzt nicht Wort für Wort wieder, also bitte zitiert mich hier nicht auf diese Aussage. Aber er hat sowas gesagt wie, ja, ihr stellt euch das immer so vor wie in dem Film, dass man da reingeht in die Kabine, da inspirierende Worte von sich lässt und dann endlich Football gespielt werden kann. So ist es nicht. Man geht da rein, sagt, das hat uns gefallen, das hat uns nicht so gut gefallen, das stellen wir jetzt um. Und dann versucht man, die zweite Halbzeit besser zu spielen als die erste. Aber das ist nicht so, dass da jemand reinkommt und da die Rede schlecht hinhält, wonach alle danach komplett auf einer anderen Wolke schweben. Das fand ich ganz lustig irgendwie, ja, so ein bisschen ja. Reality-Talk, so Film versus Reality. Das fand ich cool. Ja.
Ja, ich glaube, in Woche 5 jetzt waren tatsächlich auch von den Ergebnissen her einige Überraschungen dabei. Es gab auch wieder einige Verletzungen. Da hatte auch schon Shelton auf der Bühne gesagt, dass das auch so eine Herausforderung ist, dass einige Imports sich jetzt auch in den ersten Spielen und so verletzt haben. Stuttgart haben wir jetzt schon öfters gesagt, genauso, aber auch Frankfurt und. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Und dann würde ich sagen, Kathi, wo bist du denn in Woche 6?
Es ist noch ein bisschen problematisch, weil hier ist, das Wochenende ist Pride in Köln. Also Christopher Street Day, das ist ja der Monat Juni war ja komplett Pride Month und relativ traditionell schließt diese riesige Parade in Köln das immer ab. Und da habe ich auch schon ein, zwei Leute eingeladen, die da bei mir da sind das Wochenende. Deswegen, wenn überhaupt, bin ich in Duisburg. Ich hoffe, ich kann die überreden mitzukommen. Weil da kommen nämlich die Munich Ravens zu Ryan Fire, sind da, also die sind bei denen zu Gast. Das würde ich mir eigentlich schon gern angucken. Von daher, wenn, dann bin ich da. Wie ist es bei dir, Julia?
Ich bin wieder auf der Waldau, also im Gazi-Stadion in Stuttgart. Schön. Und da kommt Paris. Zweites Spiel gegen Paris. Ja.
Spannend. Da bin ich echt mal gespannt, was du da nochmal berichtest, wie dann das Rückspiel ist. Das ist ja jetzt, dass das jetzt auch anfängt, ist ja cool mit den Rückspielen. Ja. Eine Sache, die man vielleicht noch aus dem Stadion sagen sollte, Shoutout an die Fanclubs der Teams, die sich ganz stark machen für die Leipzig Kings. Ich glaube, das haben alle mitbekommen, die Story, dass ja Leipzig sich fast schon gezwungen fühlt, sich jetzt zurückzuziehen aus verschiedenen Gründen. Können wir vielleicht, wir überlegen da gerade eine Sonderfolge zu machen, wenn wir da entsprechende Interviewpartner zubekommen, dann möchten wir das euch auch liefern, aber ja, guckt gerne mal auf den entsprechenden Seiten der Leipzig Kings, um da nochmal das offizielle Statement zu lesen. Aber es gibt jetzt diese Aktion Save the Kings, wo die Fans anderer Teams mit Schildern Save the Kings, die sehen auch alle ähnlich aus von den Grafiken her, im Stadion sind und da quasi wie so eine kleine Demo-Aktion rausmachen, dass die Leipzig Kings gerettet werden. Das begrüßen wir sehr und finden wir sehr kollegial, sehr verbunden und cool, coole Sache.
Ja, wie zu Beginn erwähnt, haben wir heute zwei Gäste mit dabei. Um genau zu sein, zwei Powerfrauen, würde ich mal sagen, die wir euch jetzt gerne vorstellen würden. Die erste ist Personal Trainerin und Athletin. Sie war Teilnehmerin bei Ninja Warrior. Sie ist Women's Health Coach und sie ist Strength and Conditioning Coach bei Stuttgart Search. Also herzlich willkommen, Natalia Wisniewska. Hallo.
Dankeschön, hi.
Die zweite Powerfrau im Bunde ist Ernährungsberaterin und auch Athletin. Sie ist Podcasterin, Gründerin bei Nu by Me. Da wird sie uns gleich erzählen, was das heißt. Und sie ist Nutritionist bei Berlin Thunder. Herzlich willkommen, Miriam Krug.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Hallo ihr zwei. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal in die erste Frage. Und die erste Frage beschreibt dann im Grunde auch schon so ein bisschen, wer ihr seid und was ihr so tut.
Miri, wenn du deinem Uber-Fahrer erzählen würdest, was du machst, was würdest du dann sagen?
Eigentlich mache ich alles, weil ich selbstständig bin. Und wenn man selbstständig ist, weiß der ein oder andere vielleicht, der zuhört, dann ist man so, hat man irgendwie alle Jobs zusammen. Aber wenn mich jetzt jemand natürlich fragen würde, würde ich sagen, ich habe mich auf Ernährungs- bzw. Ernährungscoaching für Sportlerinnen und Sportler spezialisiert. Habe mein eigenes kleines Unternehmen mit ein paar Angestellten und bin im Sport zu Hause, liebe den Sport, habe selber über 16 Jahre lang Fußball gespielt, bin jetzt im Football gelandet bei Burnley Thunder, hast du ja gerade schon gesagt. Und ja, mache noch ein bisschen Instagram nebenbei. Ich will mich manchmal nicht unbedingt als Influencerin bezeichnen, aber ich verdiene auch mal Geld über ein paar Postings, also eigentlich auch Influencerin. Und ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sage ich immer.
Sehr schön, wow, das ist schon mal einiges. Da gehen wir auch in den nächsten Fragen auf jeden Fall noch näher drauf ein. Natalia, du sitzt jetzt in einem Uber. Also was würdest du denn deinem Uber-Fahrer erzählen, was du machst?
Ja, wahrscheinlich sehr ähnlich wie die Miri. Ich würde einfach sagen, ich mache was mit Sport. Und dann, genau, und wenn dann die Fragen kommen, was genau, ja, so ziemlich alles. Ja, ich bin auch selbstständig. Ich bin selber Personal Trainerin, bin jetzt Strength Conditioning Coach bei Search, arbeite für die Women's Health, bin Gesundheitsdozentin beim Jobcenter. Also alles dreht sich um Gesundheit, um Sport. Selber habe ich 18 Jahre Kickboxen gemacht. Ja, Ninja Warrior da auch ein paar Mal dabei gewesen. Neun. Und ja, und mache alles, was Spaß macht. Alles mit Sport und beruflich und privat.
Okay, so, jetzt wisst ihr, warum ich am Anfang gesagt habe, dass wir hier zwei Powerfrauen noch heute mit am Start haben. Natalia, wir bleiben mal bei dir. Du kommst ja auch ganz schön rum mit deinem Job und auch deinen Hobbys. Sowohl als Women's Health Coach, als aber auch mit dem Football-Team jetzt natürlich. Und du nimmst auch an High Rocks, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Wettkämpfen teil. Magst du unseren Zuhörern und vielleicht auch mir, ich weiß nicht, ob Kathi es schon kennt, aber auf jeden Fall mal so ein bisschen erklären, was High Rocks eigentlich ist?
High Rocks ist ein Wettkampfmodus. Also viele vergleichen das ein bisschen zu CrossFit, aber es ist nicht wie CrossFit, weil es ist schon vorgelegt, was stattfindet an Wettkampftagen. Und es ist sehr viel Ausdauer mit dabei. Also es sind quasi 8 Kilometer, die man rennen muss. Und zwischen jedem Kilometer ist eine Übung zu machen. Und das ist schon festgelegt mit Gewicht, mit die Reihenfolge ist festgelegt. Also ich würde mal sagen, es ist so ein Wettkampf, dass eigentlich jeder Hobbyathlet auch mitmachen kann, weil ja, man weiß ja, was drankommt. Also bei CrossFit weiß man ja, glaube ich, nicht. Und es sind auch viele Elemente, wo ich jetzt nicht jedem Hobbysportler zutrauen würde, zu machen. Also da ja, gehört, glaube ich, auch noch eine andere Vorbereitung dazu. Und bei High Rocks ist es einfach, da kann jeder mitmachen. Ich habe es eigentlich zum Spaß gemacht, einmal und dann nochmal und dann nochmal. Und eigentlich am Anfang habe ich gedacht, so, dass irgendwie war das in der Zeit, wo ich aufgehört habe zu kämpfen, nicht gewollt durch Corona. Und dann war es ein Wettkampf, dachte ich, okay, ich nehme mal teil. Und dann hat sich das so ja, entwickelt. Also ich habe dann einmal Blut geleckt. Wenn du einmal mitgemacht hast, weißt du so, okay, vielleicht nochmal mit besserer Zeit, jetzt weiß ich, was ich machen muss, jetzt kann ich es noch einmal verbessern. Und so hat es angefangen. Deswegen nehme ich jetzt öfter an Wettkämpfen teil, aber sollte eigentlich ursprünglich nur zum Spaß sein.
Ach krass, und in welchen Städten warst du da dann schon?
Zuerst hier lokal, so München, Karlsruhe, Stuttgart, und dann habe ich jetzt einmal in Amsterdam mitgemacht und in Barcelona. Und gehe jetzt wieder nach Barcelona im November.
Oh wow. Und ist es immer alleine oder auch zu zweit? Also ich habe natürlich schon mal ein bisschen gestöbert auf deinem Insta-Profil. Und du bist auch einmal mit einem Mann zu sehen. Ich glaube, im November wird es, glaube ich, mit einer Partnerin sein, richtig? Mit einer Freundin oder Kollegin, genau?
Ja, also es gibt entweder individuelle Wettkämpfe oder Doubles, also Mixed Doubles mit einem männlichen Partner oder mit weiblichen Partnern und mit einer weiblichen Partnerin. Und ich habe bis jetzt eigentlich alle Wettkämpfe mit einem männlichen Partner gemacht. Mhm. Das heißt, ich muss dann auch etwas höhere Gewichte, also die Männergewichte, schieben. Ah, aber okay. Wir teilen uns die Aufgaben. Das heißt, Schlitten schieben, Wallballs, Lunges, wir können uns die Aufgaben teilen. Aber die Kilometer muss man trotzdem zusammenrennen. Und einmal habe ich das alleine ausprobiert. nicht in der Pro-Kategorie, also da waren die Gewichte leichter. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich wusste, okay, jetzt ist laufen muss ich trotzdem, aber alles andere ist etwas leichter als jetzt in einem Mixed-Double. Und jetzt im November nehme ich teil mit einer Freundin, genau, auch eine Coachin von Women's Health. Mhm. Wir haben dann im Camp immer schön zusammen trainiert und jetzt haben wir gedacht, warum nicht zusammen teilnehmen, und das machen wir dann jetzt in Barcelona im November.
Cool, dann schon mal viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Miri, du bist Gründerin von Nu by Me. Ich schätze mal jetzt, ich nehme das mal vorweg, ich habe schon überlegt gehabt, ich schätze, das heißt Nutrition by Miri oder Miriam, genau. Genau. was genau hast du dir denn da mit deinem Team aufgebaut?
Also ja, das heißt Nutrition by Miri. Was habe ich mir aufgebaut? Im Endeffekt bin ich irgendwie in die Selbstständigkeit reingerutscht. Ich war damals angestellt und habe mit CrossFit angefangen. Und ich studiere jetzt inzwischen Ernährungsmedizin, aber habe damals noch eine Ausbildung zum Evidence-Based Nutrition Specialist gemacht, weil ich durch den CrossFit sich mein Körper verändert hat. Und gehen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf ein. Und ich deswegen angesprochen worden bin von außen und mich gefragt worden bin, Miri, kannst du mir helfen, dabei auszusehen wie du? Und ich habe halt gemeint, Leute, ich habe keine Ausbildung, ich möchte mich erstmal ausbilden lassen, möchte nicht jetzt irgendwie ohne Vorwissen Menschen helfen. Und dann habe ich halt angefangen zu coachen. Das war zu einer Zeit, wo ich dann einfach Glück hatte und mich Personen auf einmal angefangen haben, auf ihrem Essen auf Instagram zu markieren. Und dadurch hatte ich so einen kleinen Schub am Anfang und hatte dann ein, zwei Dinge, die einfach glücklich aufeinander gefallen sind. Ich konnte dann meine Vollzeitstelle aufgeben und habe halt gesagt, ich konzentriere mich voll auf mein Business. Und jetzt bin ich ziemlich stolz darauf, dass ich ein Team aufgebaut habe. Wir sind 10 Mitarbeiter, sind insgesamt 5 Coaches und wir coachen vor allem Hobbysportler. Und die meisten Leistungssportler sind halt bei mir im Coaching. Also wir haben schon 4 Olympiasportlerinnen bei uns gehabt, Leichtathleten. Wir haben aus dem CrossFit Weltmeister. Wir haben mit Max Lang jemanden, der, ich hoffe, er wird sich nächstes Jahr für die Olympischen Spiele qualifizieren, weil es ein langer Weg bisher mit ihm gewesen. Es sind so Kleinigkeiten, so Europameister geworden, musste die Gewichtsklasse wechseln, 8 Kilo abgenommen. Das sind so Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich da reingerutscht wäre, wenn mir so ein, zwei Sachen kein Glück gebracht hätten. Weil ich sage immer, es gibt super viele gute Ernährungscoaches da draußen. Man muss auch manchmal einfach nur Glück haben. Und ich hatte Glück und ich wollte schon immer mein eigenes Business haben und habe ein bisschen Gas gegeben. Und ja, eigentlich wollte ich immer Athletin werden. Jetzt bin ich irgendwie trotzdem noch im Sport und habe es irgendwie anders gemacht und habe das große Glück mit sehr, sehr vielen Leistungssportlerin, auch zum Beispiel hier Diana Eidberger, kommt aus dem Wintersport, ist ja auch Olympia Zweite geworden, jetzt Weltmeisterin geworden im Winter. Das ist auch eine gute Freundin von mir. Das sind so Sachen, wo ich super dankbar bin, dass ich die Chance bekommen habe. Und es war einfach nur zufällig damals, weil ich einfach Glück hatte. Ist natürlich auch immer alles
wow. Okay. Mach,
ja, okay, ist auch danke. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, hat sich dann eins zum anderen ergeben und dann, ja, jetzt bin ich irgendwie hier und bin Inhaberin und Gründerin von Nu by Me Performance Nutrition und wir haben einige Leistungssportler, die mit ihr Geld verdienen. Das macht mich besonders stolz, ja.
Wow, ja. Das ist, wow. Sprachlos kurz. Nee, aber nein, also das ist echt eine coole Story. Und das, wie du gesagt hast, halt wirklich zum einen oder auch mit auch über Social Media, richtig? So hat das halt so ein bisschen auch angefangen. Mitunter. Genau. Okay, du hattest es ja gerade schon davon bezüglich Athletin. Also ich meine, du bist ja durch und durch Athletin. Du hast 16 Jahre Fußball gespielt, Krafttraining immer schon gemacht, soweit ich da gut recherchiert habe.
Ja, geht so. Also ich habe mit CrossFit erst später angefangen.
Genau, und dann ins CrossFit quasi jetzt. Ja. Ja, also ihr seid quasi schon, kann man sagen, mit klassischen oder nicht unbedingt, sagen wir es mal so, mit klassischen Frauensportarten groß geworden. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich für Fußball zum Beispiel auch entschieden hattest?
Ich weiß nicht, wie es bei Natalia war oder bei euch sonst, aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht dafür gemacht, Ballerina zu sein. Ich hatte immer das Gefühl, ich war immer zu Sachen hingezogen, die eher, ich sage jetzt mal, eine männlichere Energie haben, auch wenn ich jetzt der Meinung bin, dass es keine männliche und weibliche Energie gibt, dass alles machen können und tun und lassen können, was sie wollen. Aber ich war auch immer die, in der Schule dann mit so Fußballhosen rumgelaufen ist und dann top. Und ich war halt immer diejenige bei den Jungs mit Sport gemacht. Ich habe auch Sportabitur nur mit den Jungs gemacht und bin zum Fußball durch meinen Dad gekommen. Und ich würde jetzt auch sagen, CrossFit als Sportart, die ich jetzt ausübe, ist ja auch nicht dieses klassische Schönheitsideal von, wie eine Frau auszusehen hat. Auch wenn ich der Meinung bin, dass sich das Schönheitsideal gerade auch glücklicherweise in eine sehr diverse Richtung verschiebt, was ja gut ist. Aber Fußball war damals durch meinen Dad. Und dann habe ich die Liebe zum Sport entdeckt und habe nicht mehr aufgehört.
Okay, Natalia, du kommst aus dem Kickboxen. Also da musst du uns jetzt aber auch mal ein bisschen was drüber erzählen. Wie, wo, was? Wie hat das angefangen?
Also ich bin mit 13 nach Deutschland gezogen, aus Polen. Und ich muss dazu sagen, in Polen, auf dem Dorf, auf der Schule, sie hat nicht die gleichen Möglichkeiten, die Kinder jetzt zum Beispiel hier in Deutschland haben. Und ich war schon immer sehr aktiv und ich erinnere mich, ich hatte sogar, keine Ahnung, Gips am Arm und ich habe es abgenommen, nur am Sportunterricht teilnehmen zu dürfen, weil ich unbedingt immer, also ich war schon sehr aktiv, ja, und habe dann auch in der Schule Handball gespielt und Leichtathletik gemacht und alles Mögliche, was mit Bewegung zu tun hatte. Und als ich dann nach Deutschland gezogen bin, da hatte ich jetzt mal so 2 Jahre und das war gerade so 14, 15, wo auch der Körper sich so ein bisschen verändert. Und klar habe ich irgendwann mal Hummel im Arsch gehabt, ich wollte irgendwas machen. Und dann bin ich tatsächlich zuerst im Handball und ich war damals, kann man sich gar nicht vorstellen, ich war sehr ruhig. Ich habe gar nicht geredet, weil ich sonst in der Schule immer so richtig... ja, fertig gemacht wurde. Also, weißt du, ich wurde immer verbessert und Kinder haben mich ein bisschen ausgelacht, weil ich einfach mit null Deutsch nach Deutschland kam. Und es war so ein Teenage-Alter, wo du eigentlich dann, vor allem so mit meinem Perfektionismus, wollte ich alles perfekt sagen. Wenn ich irgendwas nicht richtig gesagt habe, habe ich das einfach gar nicht gesagt. Das heißt, ich bin dann zum Handballtraining, war die total ruhige und die Mädels waren nicht die nettesten. Die haben mich da jetzt nicht so super aufgenommen und ich bin dann nicht nochmal hingegangen. Ich wollte unbedingt, aber es war kein gutes Gefühl. Und irgendein Junge in meiner Klasse hat mir, nee, der hat eigentlich mit einem anderen in, so vom Pausenhof, im, also im Pausenhof, irgendwelche Kicks gemacht. Weißt du, so richtig wie im Film, irgendwelche Karate-Kicks. Und ich fand es so toll. Und ich habe gesagt, Jungs, wo lernt ihr das? Ich will auch. Und dann haben sie gesagt, ja, komm mit, wir gehen ins Training am Donnerstag, wir nehmen dich mit. Man kann da 3-mal umsonst mitmachen. Ja, und dann bin ich hingegangen und dann bin ich nie wieder weg. Also ich war dann ab dem Tag, da war ich glaube ich so Anfang 16, bis jetzt in der Corona-Zeit mindestens 2-3 Mal im Training gewesen. Nie Pause gehabt. Und das war, so hat es angefangen. Also dann bin ich mit 16 hin. Zuerst habe ich gedacht, okay, alles schön und gut. Ich will diese ganzen Kicks lernen. Ich will so, weißt du, so wie im Film. Ich habe mit meinem Vater früher sehr viel so Bruce Lee-Filme angeguckt und Chuck Norris und alles Mögliche. Ja. Ich wollte so cool sein, aber ich habe gesagt, niemals werde ich irgendwelche Sparrings machen. Und dann war das ziemlich schnell, dass mein Trainer zu mir kam und hat gesagt, Natalia, du ziehst heute einen Helm an und einen Zahnschutz und dann machst du mit. Und ich so, nee, doch. Ich glaube, du hast Potenzial, du machst es jetzt. Und ich so, ja, aber die sollen aufpassen, weil ich bin schon die Kleine hier. Und der so, ja, alles gut, das wird zwar funktionieren. Und dann habe ich einmal Sparring gemacht und dann wollte ich nie wieder bei den Anfängern mitmachen. Und so hat es angefangen. Ich glaube, ich war dann, glaube ich, 3 Jahre später schon deutsche Meisterin und dann war ich im Nationalkader. Also es ging alles ziemlich schnell. Ja.
Und dann stopp. Du warst im Nationalkader. Stopp. Hier, die wichtigen Facts werden dir direkt schnell übersprungen. Wow, okay. Ja. Mit welchem Alter dann?
Ich glaube, 19. Also ich, ja, also so mit 19, glaube ich, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, da muss ich nochmal zurückgehen, aber ich glaube 2009 bin ich deutsche Meisterin geworden, wenn ich mich nicht irre, genau. Und dann ab da war ich im Nationalkader, mit 24 bin ich aber in die USA ausgewandert und dann habe ich dort weitergekämpft und war dann auch in dem US-Nationalkader.
Mhm. Das ist verrückt. Also nicht verrückt, im positiven Sinne natürlich.
Ja, es ist verrückt, aber das hat mir der Wechsel von Deutschen ins US-Nationalkader hat mir jetzt meine Chance auf die Olympischen Spiele genommen. Weil ich darf jetzt nicht mehr nach Deutschland zurückwechseln, weil man darf nur einmal wechseln. Und jetzt ist jetzt sind wir bei Olympischen Spielen dabei und das wäre so mein Traum gewesen. Und jetzt darf ich eigentlich gar nicht mehr für Deutschland kämpfen. Das sind die Regeln.
Okay.
Und das ist jetzt das, was mich so ein bisschen demotiviert hat die letzten 2 Jahre. Hm. Ich bin nämlich nach einer sehr langen Pause, nachdem ich mein Handgelenk beim Ninja Warrior gebrochen habe, bin ich wieder auf Wettkämpfe gegangen, habe dann auch ziemlich gut gekämpft, habe gleich im ersten Turnier 2 Gewichtsklassen gewonnen und dachte, okay, ich bin drin, jetzt kann ich wieder weitermachen. Wollte auf die deutsche Meisterschaft, war auch da und kurz vorm Finale hat jemand zu mir gesagt, aber nur, dass du weißt, du darfst nicht mehr zurück in die Kader und ins Kader. Und dann war natürlich mein Finale auch gelaufen und dann, aber so ist es. Ich habe meine Jahre gekämpft und damals war ich auch mit, keine Ahnung, ob ich jetzt überhaupt nicht weiter qualifiziert hätte. Deswegen, alles ist schon so, wie es sein sollte.
Ja, das ist schön gesagt. Trotzdem, ja, schon ein bisschen schade natürlich. Aber ich glaube, du hast super viel erlebt und wahrscheinlich, wenn du nicht in der USA gewesen wärst, hättest du da wahrscheinlich auch gar nicht so viel Erfahrung jetzt gesammelt und mitgenommen, wie es jetzt halt gekommen ist, sozusagen.
Ja, ich bin nicht hier in diesem Gespräch.
Ja, wahrscheinlich deswegen, also alles kommt so, wie es kommen soll. Das hast du schon mal gut zusammengefasst, so ein bisschen. Jetzt wird uns natürlich auch interessieren, gerade weil ihr beide, wie gesagt, in nicht typischen Frauensportarten jetzt die ganze Zeit unterwegs wart und auch noch seid, gibt es Menschen in eurem näheren Umfeld, die darauf irgendwie, ja, komisch oder sage ich mal negativ oder vielleicht auch einfach positiv reagiert haben? Miri, wir starten jetzt einfach mal mit dir.
Also ich muss ja ganz kurz sagen, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was CrossFit ist, ist so ein Mix aus Gewichtheben, Kraftsport, Turnen, Freeletics, Schwimmen, das ist einfach alles dabei. Also CrossFit ist alles. Und wer noch nie sich mit CrossFit auseinandergesetzt hat, der kann sich mal ein paar Filme angucken oder googelt einfach mal CrossFit, einfach mal um zu schauen, wie der Körper von CrossFitterinnen ausschaut. Ich bin ehrlich, ich struggle heute auch immer noch ab und an damit, weil ich nicht dem typischen Schönheitsideal entspreche, weil ich aber von, ich sage jetzt mal, Personen, die außerhalb von meiner Bubble sind, ich muss jetzt auch wirklich sagen, außerhalb der Football- und außerhalb der CrossFit-Bubble, wurde ich am Anfang öfters dumm angeguckt, solche Geschichten, so kann doch keine Frau ausschauen, findest du überhaupt das noch schön, viel zu viele Muskeln, weil ich bin jemand so, es gibt ja diese Menschen, die schauen eine Barbel an und da wächst der Bizeps, so ein Typ Mensch bin ich, die letzten 2 Jahre habe ich fast gar nicht trainiert wegen meinem Knie und ich habe irgendwie das Gefühl da, es ist eigentlich egal, es ist einfach egal, aber ich muss sagen, ich habe, wenn ich in der richtigen Bubble bin, dann ist es auch sowas so, ich finde auch meine Muskeln schön, ich liebe meine Muskeln, ich habe da hart dafür gearbeitet, ich weiß, was ich dafür getan habe, ich weiß, wie lange ich schon dafür gearbeitet habe, aber wenn es jetzt auch um das Thema geht, so anderes Geschlecht, sowas, wie sollen Frauen ausschauen, ist es manchmal noch ein bisschen schwierig. Ich versuche aber auf Instagram viel dafür zu tun, dass es einfach normal ist. Ich versuche es auch gar nicht mehr irgendwie so krass anzusprechen, sondern einfach nur zu sagen, so ey, so schaue ich aus. Ich bin auch zum Beispiel nicht dieses typische Fitnessmodel von der Figur her. Ich habe so 1-2 Körperfettprozente mehr, was auch total okay ist und das ist das, was ich halten kann und das, was auch gesund ist. Was bedeutet, so mein Körperbild ist auf jeden Fall nicht das, was ihr klassischerweise auf dem Vogue Magazine zum Beispiel findet. Was auch total okay ist. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es ist manchmal schon ein bisschen schwierig gewesen. Vor allem, ich sage jetzt mal, bei Personen, die nicht so offen damit sind und offen damit umgehen können. Aber sobald man innerhalb einer gewissen Bubble ist, ist es das Normalste auf der Welt. Da merkt man auch zum Beispiel, dass die ganzen Crossfitterinnen nochmal mehr aufgehen, die vielleicht auch ein bisschen unsicher sind. Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die ist so schön und die ist so stark und die hat so schöne Muskeln. Und sobald die außerhalb von vom Crossfit ist, merkt man ein bisschen unsicher, aber sobald sie innerhalb von CrossFit ist, kommen auch andere auf sie zu sagen, ey, du schaust so gut aus und das. Und dann merkt man richtig so, dass das, was sie darstellt und wie sie sich auch eigentlich wohlfühlt, auf gar keinen Fall verstecken sollte. Ich glaube, das ist nochmal so Frauen mit vielen Muskeln.
Ja.
Zum Thema auch immer Schönheitsideal, um es abzuschließen von meiner Seite aus, nicht jeder findet alles schön. Ich habe aber auch in letzter Zeit, letzten Jahren mehr das Gefühl, dass dieser Weg dahin, dass man sagt, okay, Frauen mit Muskeln können auch schön sein, der wird immer mehr. Dass man auch einfach mal von Männern sozusagen lieb gemeinte, und ich sage jetzt mal sexistische, Kommentare bekommt, so, ey, ich finde voll schön, wie du ausschaust. Oder auch von Frauen, wenn man manchmal in der Umkleide steht, so, ich mag deine Figur voll. Und dann sind so Kleinigkeiten, wo man auch wieder merkt, wenn man vielleicht unsicher ist, weil ich glaube schon, dass vielleicht jeder mal einen Moment hat, wo man sich anschaut und sagt so, vielleicht da oder da. So Momente, wo man dann sich so denkt, okay, so falsch bin ich doch nicht.
Das heißt aber zusammengefasst, dass du schon, wie gesagt, du hast ja gesagt, du bist schon auch stolz darauf, weil du halt weißt, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und wobei bei dir auch ja noch Genetik, glaube ich, eine große Rolle spielt, weil du ja auch jetzt, wie gesagt, meintest, ja, ich habe zwar jetzt ein kleines bisschen vielleicht wegen der Verletzung, ein bisschen bin ich zurückgetreten oder habe ein bisschen weniger gemacht und meine Muskeln sind immer noch da.
Genetik, ein kleiner Faktor, aber ein großer Faktor ist, also jeder, der jetzt auch zuhört und sich vielleicht ganz kurz dafür interessiert, es geht im Endeffekt eigentlich nur darum, dass man merkt, je länger man Krafttraining macht, desto einfacher ist es auch, das zu halten. Also wenn man jetzt mit Krafttraining anfängt, kann man nicht erwarten, hört sich jetzt dumm an, jemand, der mit CrossFit anfängt, kann nicht erwarten, so ausschauen wie ich oder CrossFit Games Athleten, sondern man muss schon 5, 6 Jahre, und wenn man im 7. Jahr ist, checkt man dann erst, okay, es ist halt einfach die Trainingserfahrung auch. Und ich kann dann auch nicht darüber hinweggucken, dass ich eine gewisse Ahnung, weil es ja mein Job ist, habe, dass man halt eine gewisse Menge an Protein braucht, um auch das Aussehen zu beeinflussen. Was bedeutet, ich werde es nie wieder vergessen können, was ich brauche, um so auszuschauen, wie ich gerne auch möchte und was ich für mich persönlich so sexy finde. Was bedeutet, ich werde halt nie wieder keine Proteine essen oder halt, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Es ist halt so manifestiert. Und dann übt man das auch aus, ja.
Hattest du denn, bevor wir kurz gleich zu Natalia überspringen, hattest du denn zu irgendeinem Zeitpunkt oder vielleicht auch als du jünger warst und ja auch Fußball gespielt hast, zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du deinen Körper verstecken müsstest?
Ja.
Oder deine...
Habe ich auch immer noch.
Dein Sport... Hast du immer noch?
Also, habe ich auch immer noch, aber einfach nur, weil ich merke, man merkt es einfach. Sobald ich nicht mehr in der Bubble bin, wird man angeguckt. Ich habe halt ein ziemlich breites Kreuz, ich habe ziemlich breite Arme, was auch total okay ist, aber ich würde jetzt mal sagen, es gibt Menschen, die lieben ihren Körper zu 100%. Ich gehöre zu den Menschen, die mal gute und mal schlechte Tage hatten. Ich hatte mal eine ganze Zeit lang ein riesengroßes Problem mit meinem Körper. Das war eine andere Geschichte. Und ich weiß aber, dass ich nicht die Einzige bin. Und das Wichtige ist, dass die guten Tage überwiegen. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ziehe ich halt vielleicht ein Oversize-Tutti an. Wir sind alles Frauen. Wenn ich meine Tage habe, dann ziehe ich halt ein XXL-T-Shirt an und verstecke vielleicht ein, zwei Sachen. Ist halt einfach so. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, ich verstecke es auf jeden Fall. Aber was ich vielleicht schon mal spoilern kann, ist, ich mache mir auf jeden Fall Gedanken, wie ich wirke, wenn ich vor sehr vielen Männern spreche, wie ich mich anziehen muss. Aber ich glaube, da gehen wir später noch drauf ein.
Spannend. Okay. Wir switchen einmal zu Natalia. Natalia, wie war das denn bei dir? Also Kickboxen, wie gesagt, ist ja auch Wahnsinn. Also echt was Cooles. Aber wie gesagt, und du hast auch einen, also ich durfte es ja jetzt schon live sehen. Miriam, vielleicht sehen wir uns ja auch mal. Das wäre cool.
Ich hoffe.
Aber das wäre schön. Natalia, du hast ja auch einen, wie sagt man, einen sehr starken und auch muskulösen Körper. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Also gerade, im näheren Umfeld wird es da wahrscheinlich weniger die... Kommt sie wieder? Okay, sie kommt wieder.
Natalia, ihr
Bild war ganz kurz weg, so für alle. im näheren Umfeld, denke ich, die kennen dich einfach auch schon zu gut, um da jetzt irgendwie, aber ich meine, da kann es genauso gewesen sein, dass irgendwie Freundschaften mal beendet wurden oder. Das gibt's ja auch. Wie sind deine Erfahrungen damit?
Also, was den Körper angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, das war nie wirklich mein Fokus, also überhaupt nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich wusste, so während der Sportanfangkarriere, ich wollte besser kicken, ich wollte schneller sein, ich wollte explosiver sein. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen, um einfach besser, stärker kicken zu können. Dass ich dann nebenher noch irgendwie keinen Ansatz vom Sixpack hatte und so weiter, das war jetzt einfach noch so ein Zusatz. Also das war nie so wirklich mein Fokus. Deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht so drauf geachtet. Mein Fokus war immer so krass auf das Athletische einfach. Und klar, irgendwann mal, also ich glaube, da war es noch nicht so stark, weil ich glaube, mein Oberkörper war einfach so ganz normal. Meine Beine waren schon immer ziemlich muskulös, aber und da hatte ich als Teenager, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme. Ich hatte so eine Freundin in der Schule, die total dünn und groß war und sie hat sich immer über meine Beine lustig gemacht. Und tatsächlich hatte ich als Teenager, man hätte mich mit kurzer Hose nie gesehen und jetzt ist so ohne kurze Hose gar nichts. Und das war wirklich damals, dass ich so ein bisschen mich geschämt habe, kurze Hose anzuziehen, weil ich dachte, meine Beine wären fett. Die waren aber einfach nur muskulöser als alle anderen. Ja, ich konnte nicht Stiefel zu ziehen, weil meine Waden so groß sind. Aber klar, im Kickboxen war ich froh, weil ja, im Kickboxen war ich einfach froh, weil ich treten konnte wie ein Pferd. Und dann wusste ich, okay, das ist mein Vorteil. Meine Kicks sind so die härtesten und das war mir wichtig. Und dann später mit Ninja Warrior, ja klar, die ganzen Hindernisse, Klimmzüge, Bouldern, Klettern. Da ist natürlich auch mein Kreuz ein bisschen gewachsen, dann ein bisschen Schulter mehr und mein Bizeps auf einmal groß, was natürlich auch eine Kurve ist. Ich sage mal so, wenn ich sowas schon höre, gerade mit Körperideal und so weiter, Weiblichkeit ist für mich die Attitude von der Frau, die Haltung, so wie sie sich gibt, wie sie spricht, was sie ist. Das hat nichts mit dem Körper zu tun, weil man hat auch zum Beispiel, ich glaube, das ist auch sehr kulturell. Als ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, so gerade so Vogue-Magazin-Mädels wäre so quasi das Ideal. Ja, aber dann bin ich nach USA gezogen, war dort im Gym und die Frauen haben mich angesprochen, hey, kannst du mir einen Trainingsplan machen, dass ich solche Beine kriege? Da ist halt eine Beyoncé mit saftigen Oberschenkel für Götter. Ja, und dann denkt man sich, hey, auf einmal bin ich hier voll der Hit. Und dann merkt man auch direkt, so, das ist auch so ein bisschen kulturell bedingt, wo welche Schönheitsideal ist. Deswegen bin ich so froh, dass heutzutage das Ganze so ein bisschen divers wird, dass man auch gerade, Germany's Next Topmodel hat jetzt auch eine kurvige Model geworden und so weiter, dass das auch gezeigt wird, dass jeder Körper schön ist und es geht darum, wie die Frau sich in ihrem Körper fühlt. Und ich glaube, bei mir, also ich mache mir da tatsächlich nie Gedanken drüber. Also ich bin so, wie ich bin. Ich bin 1,59 Meter groß. Ich habe mich nie dafür geschämt. Also früher, vielleicht so mit 16, 17, als ich kurze Hose anziehen wollte im Sommer, da habe ich mir schon zweimal überlegt, mache ich das nicht? Am besten nicht. Dann habe ich auch so eher so Baggy-Hosen getragen, weil auch sonst nichts über die Hüfte gepasst hat. Aber so mittlerweile ist, ich glaube, das ist mir auch wirklich egal und man merkt es auch gerade so im Training und auf sozialen Medien wird es auch viel mehr auch gepusht, ja, dass das Sportliche auch schön sein kann und vor allem, so wie Miri vorher gesagt hat, da steckt ja auch ein Haufen Arbeit dahinter. Es ist ja nicht so, dass wir so geboren sind. Klar, wir haben schon gute Genetik. Ich gucke auch die Hantel an und der Bizeps wächst, aber das ist trotzdem viel Arbeit dahinter. Und wenn jemand, also ich habe so ein Shirt, da steht Big Shoulders for a Reason. Und manchmal, wenn ich das trage, denke ich mir so, keine Ahnung, wo ich das habe, irgendein Nike-Event. Aber auf jeden Fall hatte ich das manchmal an und dann denke ich mir so, hey, ich kann halt ein paar Klimmzüge mehr. Deswegen habe ich die Schulter. Oder weißt du, oder. Ja, aber das sehe ich dann immer so eher positiv.
Ja.
Also ich würde jetzt auch allen anderen Frauen raten, eher so, weißt du, ich kann auch nicht, das ist, als Personal Trainer sieht man das sehr oft, also Mädels kommen mit Bilder, die bearbeitet sind von anderen Models auf Instagram und sagen, die wollen so aussehen. Ja, und sagen, ich will eine Lücke zwischen meinen Beinen, aber so einen Hintern. Ja, welchen Chirurgen soll ich die schicken? So, weißt du,
Können wir es nochmal ganz kurz festhalten, das ist nicht die Realität.
Punkt.
Genau, sorry. Es ist nicht die Realität. Wenn du Squats und Deadlifts machst, dann wächst auch dein Oberschenkel, ja? Klar, manchmal hat man so ein bisschen andere Genetik, dann ist ein bisschen mehr anders Verteilung vom Fett, ist alles egal. Aber trotzdem, die Weiblichkeit und die Sexiness und alles, was eine Frau ausmacht, ist bei jedem anders, ja? Und das zählt und nicht das, ob ich jetzt hier Bizepsumfang so oder so habe.
Sind auch alright, cool. Sehr gut. Wenn ihr euch jetzt mal in die Zeit zurückversetzen würdet, wo ihr noch ein bisschen jünger wart, und was würdet ihr eurem früheren Ich, die vielleicht, wie gesagt, sich so ein bisschen auch die Figur versteckt hat oder, wie Natalia gesagt hat, die Beine und, was würdet ihr heute eurem früheren Ich mitgeben oder raten? Ganz kurz nur.
Zieh kurze Hose an.
Ja, genau. Ja. Genau. Du bist schön, so wie du bist. Es gibt keinen festgelegten Körpertypen. Du bist so schön, so wie du bist. Punkt. Und lass dir niemanden sagen, dass du, so wie du ausschaust, nicht gut genug bist.
Genau, das wäre noch wichtig, genau. Ja. Dass man nicht auf andere hören soll, weil ganz ehrlich, von wem kommt die Kritik meistens? Also wenn es von Männerseite kommt, dann meistens, weil sie einen kleineren Bizeps haben oder von Frauen, die selber mit irgendwelchen Insecurities zu kämpfen haben. Also ich glaube nicht, dass eine selbstbewusste Frau kommt und sagt so, hey, hier, wie siehst du aus, das ist jetzt zu viel. Also ich habe das von keiner Frau gehört, die selber sich selber liebt. Das kommt dann meistens auch von denen, die sich selber nicht lieben, leider.
Mhm. Ja. Wow. Also ich könnte da jetzt noch tiefer mit euch einsteigen, aber ich glaube, gerade so in dem Selbstliebe-Thema, da bin ich ja auch immer ganz gerne mit drin und habe da die letzten Jahre auch sehr, sehr viel über mich und über die ganzen Themen, also das heißt die ganzen Themen, aber es ist ja schon wichtig, über dieses Thema weiter wachsen und weiter lernen dürfen. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Und zwar, Miri, du hast schon gesagt, du hast 16 Jahre Fußball gespielt. Das heißt, es ist ja ein Gruppensport. Und du bist jetzt im CrossFit unterwegs, in einer Einzelsportart. Ja. Wie stehst du zu folgender Aussage? Eine Teamsportart fördert die individuelle Entwicklung und die Stärkung des Selbstbewusstseins einer Frau mehr als eine Einzelsportart.
Ich würde es nicht so unterschreiben. Also nur ganz kurz, ich habe jetzt 2015 bis 2019 Wettkämpfe gemacht und würde jetzt gerne nochmal wieder einsteigen im CrossFit. Man kann im CrossFit auch Teamwettkämpfe machen. Ich würde aber sagen, es kommt auf den Typen Menschen an. Manche gehen, sind extrovertiert, manche sind introvertiert, manche gehen eher auf, wenn sie mit Menschen sich umgeben. Und da wird die Persönlichkeit gestärkt. Manche müssen erstmal in ihrer eigenen kleinen Bubble, in eigenem Safe Space sein. Heißt das so? Safe Space? Ja, ne? Ja, Safe Space sein.
Ja.
Um sich zu entwickeln und können dann erst ausbrechen. Ich finde, es kommt total auf die Persönlichkeit drauf an. Und mir haben beide Sportarten sehr viel mitgegeben. Und ich war schon immer eher jemand, ich würde schon sagen, eher so ein bisschen lauter und ich sage schon meine Meinung, aber wenn jetzt, ich kann mich dann natürlich beispielsweise bei einem Fehler, kann ich mich auf den zweiten Teammate verlassen, im Fußball beispielsweise. Wenn ich jetzt einen Fehler als Sechser Mittelfeld gemacht habe, dann steht immer noch die Innenverteidigung hinter mir. Wenn ich einen Fehler beim CrossFit alleine mache, dann steht da keiner mehr hinter mir und dann muss ich alleine mit dem Fehler zurechtkommen. Dann muss ich alleine lernen, was ich aus den Fehlern mitnehme. Und für mich persönlich hat, es war auch eine sehr, sehr lange persönliche Reise, auch eine psychologische Reise für mich. Als ich mit CrossFit angefangen habe, war ich jetzt, würde ich mal sagen, nicht so stabil, dass ich mit so vielen Fehlern umgehen konnte. Und ich musste sehr viel lernen, ich musste sehr oft auf die Fresse fliegen in meiner sportlichen CrossFit-Karriere. Und ich sehe es immer wieder bei Personen, die anfangen, dass, oh mein Gott, ich mache so viele Fehler und oh, ich bin so schlecht. Und ich finde, man lernt, also ich bin Typ eigentlich nur, ich lerne, wenn ich richtig auf die Fresse fliege, dann weiß ich, okay, ich kann jetzt aufstehen, kann weitermachen oder ich kann mir selber leid tun. Und es ist halt im CrossFit so, du musst halt dann das nächste Workout machen. Mund abwischen, aus dem Fehler lernen und du hast zwei Möglichkeiten, mach es beim nächsten Mal besser, geh eine andere Taktik an, lern an deinen Fehlern, an deinen Schwächen und wenn du sie nicht ausmerkst oder halt verbesserst, dann wirst du beim nächsten Event, bei der nächsten Competition
wie da hinten dabei sein. Und das wollte ich nicht. Währenddessen beim Fußball ist ja natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch sonst war, bei den Teamsportarten, die ihr ausgeübt habt, konnte man dann schon mal, ich sage jetzt mal, einen Fehler verzeihen. Vielleicht wurde man dann ausgewechselt, aber ich finde, in der Teamsportart ist es manchmal noch mal ein bisschen einfacher. Manchmal. Ist schwer. Hm. Ich finde es schwer einzuordnen.
Ja. Ja, spannend. Ich habe ja ganz kurz zu CrossFit. Ich habe letztes Jahr mit CrossFit angefangen.
Welcher Box?
Ich bin zum Beispiel auch so, ach so, in, ja, hier in wo war ich? In Ludwigsburg. Genau.
Ach cool, da habe ich einen Vortrag schon gegeben.
Okay. Ja. Ich bin jetzt aber nicht mehr dabei, leider. Oh, okay. Ich bin jetzt leider nicht mehr dabei. Ich habe da, ich würde es gerne nochmal machen, aber egal. Also längere Story. Ich hatte einen Unfall auch und war länger verletzt. Und jetzt habe ich irgendwie den Anfang nicht mehr so richtig gefunden. Aber nochmal kurz zurück dazu, wo du gesagt hattest, als Anfängerin musst du da, also ich musste da, ich bin nicht so stark. Ich hatte vorher nie viel mit Kraftsport zum Beispiel zu tun und ich musste mich da am Anfang schon auch ganz schön so ein bisschen durchboxen. Ne? Also auch gerade, wenn man so Partnersachen gemacht hat, da dachte ich immer so, aber jetzt will ja keiner zu mir, weil ich bin gerade erst, habe gerade erst angefangen und meine Partnerin, die macht es schon länger. Das habe ich halt auch gesehen, also dass sie das schon länger macht, halt einfach auch. Und ja, das war für mich tatsächlich auch, aber also ich hätte es natürlich weitergemacht, ich muss ja mal schauen, ich werde sicher in Zukunft nochmal anfangen, mir hat es richtig arg Spaß gemacht, aber nur noch mal ganz kurz dazu, weil du auch eben meintest, man muss sich da einfach am Anfang durchbeißen.
Also nur ganz kurz, es hört sich jetzt dumm an, wenn du für Fußball Talent hast und eine Ausdauer hast, dann ist es schon ein bisschen einfacher. American Football will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, was alles dazugehört. American Football nehme ich jetzt mal raus, ganz kurz. Aber im CrossFit, ich kann gerade keine Wettkämpfe machen, weil ich 2 Jahre lang raus war, weil ich kann gerade keine 80 Kilo cleanen. Ich kann es gerade nicht machen, was bedeutet, ich muss einen Krafttrainingsplan machen. Ich muss erstmal nochmal ein Jahr wirklich im Training sein. Ich muss mal wieder 5 Ringmuscle-Ups ineinander schaffen. Ich muss auf den Händen laufen können. Das kann ich nicht, indem ich mein Talent vom Fußball nehme und mal, ich sage es mal ein paar Mal, joggen gehe. Das hört sich jetzt richtig dumm an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt eben, dass ich das, also mental verlangt mir das gerade super viel ab, weil ich war da vor ein paar Jahren, ich konnte das alles und jetzt ist es ein Jahr weg. Ich muss noch ein Jahr nochmal genauso hart arbeiten, um da wieder hinzukommen und habe keine Garantie, dass ich mich für den Wettkampf qualifiziere.
Ja, ich kenne das in der Sportart, ich mache ja Brazilian Jiu-Jitsu, ich weiß nicht, du genannte, kennst das vielleicht auch aus dem Kickboxen so ein bisschen. Das ist ja auch so eine Sportart, die einem wenig verzeiht und wo man sehr, sehr oft auf die Fresse fliegt und auch da einfach damit umgehen muss und das lernen und muss.
Auf die Kraft kriegt.
Dass, ja genau, dass man einsteigen oder wirklich aufgeben muss. Also bei der Sportart, die ich mache, da klopft man ja so ab in dem und dann signalisiert man ja, okay, man gibt auf und dann fängt es quasi wieder von neu an und immer dieses, also damit umgehen, man gibt auf, aber muss direkt wieder quasi in den neuen Kampf reingehen. Ich glaube, vielleicht ist das bei dir, Natalia, ähnlich. Mindset, ja. Also ja, das, genau, dass man dieses Mindset hat, okay, ich bin jetzt zwar gerade, ich habe wirklich was ins Gesicht bekommen, in deinem Fall beim Kickboxen auch und muss aber trotzdem jetzt wieder aufstehen und weitermachen. Also mega, mega stark, dass wir da auch über das Mindset einmal gesprochen haben und da ein bisschen eingestiegen sind. Ich glaube, wir gehen gleich rüber in das Football-Thema, aber ich wollte einen Punkt nochmal wieder aufnehmen, den Miri gerade erwähnt hat. Und zwar hast du vor ein paar Fragen gesagt, dass du dir doch Gedanken machst, quasi wie du vor Männern wirkst. Gerade jetzt, du arbeitest ja jetzt auch viel mit Männern zusammen und wir alle sind ja jetzt auch im Football unterwegs. Da sprechen wir auch immer des Öfteren drüber, dass es ja einfach als Frau, man hat eine andere Rolle im Team. Man ist irgendwie nicht so der Bro mit. Also vielleicht wird man irgendwann mit der Bro, aber man ist irgendwie, ja, man ist halt eine Frau im Team. Man wird auch anders wahrgenommen. Und ich musste gerade an einen Podcast denken. Das ist auch so ein bisschen Podcast, an dem wir uns gerne mal orientieren. Der Calm Down Podcast, der wird von 2 Fox-Reporterinnen in Amerika gemacht. Die hatten nämlich eine Agentin zu Gast, Nicole Lynn. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Die hat gerade diesen Mega-Deal mit Jalen Hurts verhandelt und es startet gerade voll durch als weibliche Agentin da, genau. Und Die hatte nämlich auch eine Story erzählt, dass sie beim Draft eingeladen war und da überlegt hat, hey, kann ich hier überhaupt mein Kleid anziehen? Kann ich überhaupt meine Haare lockig machen? Weil alle anderen sind hier Männer und sitzen hier mit ihren Anzügen, die auch hier die Agenten sind. Und ich glaube, Julia und ich kennen es auch, wenn wir dann an der Seitenlinie stehen und dann auch vor der Kamera sind, da denken wir schon ein, zwei Mal mehr drüber nach, hey, was ziehen wir jetzt gerade an? Wie möchten wir uns präsentieren? Wie sprechen wir? Wie gehen wir auch damit um, wenn wir mal wirklich auch die Jungs kontaktieren müssen? So, also auch teilweise über DMs, weil man die Nummer nicht hat oder sowas, dass das nicht direkt als, oh, wir sliden den jetzt in die DMs oder sowas wahrgenommen wird.
Ich wollte gerade eben sagen, es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Ich kann da gleich noch was von mir erzählen, aber erzähl weiter.
Entschuldigung. Nee, ich wollte einfach das Thema quasi einmal überleiten in das Football-Thema, weil dein Punkt, wie gesagt, ist mir eben nochmal besonders aufgefallen, wie man vor Männern wirkt. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt besonders spannend, wenn wir in dieses Football-Thema jetzt gleich mehr mit einsteigen. Ja, genau.
Vielleicht kann ich dazu noch eine kurze Sache sagen. Also ich habe bei dem, jetzt ist es nicht mehr so. Ich bin auch eine Person, ich brauche ein bisschen, dass ich auftaue. Also ich bin eigentlich grundsätzlich immer offen kommunikativ. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor 100 Männern stehe, da mache ich mir in den ersten Moment, denke ich so, mal ganz kurz durchatmen. Und ich werfe mich auch selber gerne ins kalte Wasser. Also ich musste bei letzter Saison, musste ich ja auf Englisch vor gefühlt 100 Männern einen Vortrag halten. Und ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich anziehe. Und wer mich kennt und wer mich auf Instagram sieht, ich habe weibliche Rundungen. Punkt, aus vorbei, und ich bin blond. Egal. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Also habe ich mir vorgenommen, ich werde einen Oversize-Hoodie anziehen und eine schwarze Hose, dass man halt sich darauf konzentriert, was ich kann. Jetzt im Endeffekt ist es mir in der zweiten Saison ein bisschen einfacher gefallen. Mir war es in Anführungszeichen egal, weil ich dann schon ein bisschen selbstbewusster war, weil ich auch das Team kannte, weil ich wusste, die Coaches stehen hinter mir. Und das ist auch ganz wichtig. Das Feedback, was ich vom Head Coach, von Johnny, von Coach K etc. alles bekomme, tut mir gut, damit ich selbstbewusst bin, dass ich weiß, man schätzt mein Wissen. Und dadurch strahle ich das auch wieder anders aus und ich fühle mich wohler, mal einen Tanktop anzuziehen, mal halb bauchfrei rumzulaufen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass man denken könnte, dass ich als Frau was anderes suche als, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich muss es einfach mal so offen sagen, weil ich wurde schon ein, zwei Mal darauf angesprochen. Und ich merke so, dass je länger ich halt sozusagen im Team dabei bin, desto einfacher fällt mir das, dass ich selber nicht so viel nachdenke. Aber es war eine witzige Story, weil ich habe auch vorher schon mal beim Handball-Bundesliga-Verein in Coburg auch gearbeitet und habe ich auch immer am Anfang Hoodies getragen. Und je näher ich mit den Jungs war und auch alle wussten, so Miri ist einfach der Kumpeltyp, habe ich mich dann auch getraut, mich anders anzuziehen, weil ich mir denke, so, ich bin eine Frau, ich möchte mich auch mal schön anziehen, möchte auch mal ein Kleid anziehen. Und dann, das ist mein Wort zu der Geschichte. Ich kann zum nächsten Thema gehen.
Nee, kann ich voll nachvollziehen. Also wir haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, dass man ein oder andere Mal schon den Vorwurf bekommen hat oder sowas, dass man für was anderes da ist, als wirklich für den Job, den man ausübt. Ich weiß nicht, Natalia, wie das bei dir ist, ob du auch schon mal solche Erfahrungen gemacht hast.
Natalia, du bist ja auch ganz kurz, genau, dass ich das ganz kurz nochmal trotzdem sage, du bist ja auch der erste weibliche Coach bei Search. Dementsprechend ist da jetzt natürlich auch interessant, deine Meinung dazu zu hören.
Also als Coach kann ich kein Kleid tragen. Das ist schon mal gut, dass ich einfach schon die Klamotten habe. Ich habe meine Oversize-T-Shirts bekommen, also eigentlich alles S, aber das ist alles riesig für mich. Und ich bin einfach jedes Mal froh, dass die Sachen so groß sind. Weil manchmal, also zum Beispiel, die kurze Hose passt mir gar nicht, ich muss sie sofort mal hochziehen. Und einmal wollte ich kurze Hose anziehen, also meine normale kurze Leggings. Und ich stand 20 Minuten da und habe überlegt, mache ich es nicht. Weil ich dann einfach dachte, nicht, dass die zu kurz ist, nicht, dass die zu eng ist. Vielleicht soll ich dann einfach ein T-Shirt drüber ziehen. Und dann dachte ich mir so, dann habe ich Miris Bilder gesehen von einem Spiel. Und ich so, hey, sie hatte auch Leggings an. Also da hat Liga nichts dagegen. Komm, dann ziehe ich auch einfach meine normale Leggings an, weil die andere sieht einfach katastrophal aus bei mir. Klar, also es ist nicht so schlimm, aber ich meine, man macht sich dann schon Gedanken. So, ist es nicht zu kurz, ist es nicht zu lang, ist es jetzt irgendwie nicht zu sexy? Also ich habe schon vom Anfang an immer, klar, ich war gut froh, dass es im Winter war. Ich hatte meine riesen langen Klamotten an und das war's. Und dann jetzt im Sommer, da mache ich mir schon tatsächlich immer die Gedanken, weil ich dann eben nicht mit einer Hotpants ankommen will und dann irgendwie mit dann irgendwelche Sprüche anhören lassen. Obwohl, ich glaube, die Jungs hätten es auch nie gemacht. Aber trotzdem ist da schon so eine, ja, so eine komische, weiß nicht, so eine Grenze, die ich in meinem Kopf habe, die ich einfach nicht beschreiten will. Noch. Aber ich, ja, das ist einfach
bei mir
so.
Ist jetzt auch weg. Also mir ist die Grenze in Anführungszeichen jetzt auch weg, dass ich mir so viele Gedanken mache. Ja, jetzt im Sommer ziehe ich einen Tanktop an, was bauchfrei ist vom Spiel, baue meine Sachen auf und dann ziehe ich das Shirt von uns auf. An, sobald halt eben dann das Warm-up etc. losgeht, aber die Hose, ich kann auch nicht in der Birne sein. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will da gar nicht mehr drauf eingehen.
Ja. Ja, aber das ist, weißt du, alle Klamotten sind eigentlich für die Männer vorbereitet, für
ja.
die männlichen Coaches. Ja, wenn die Jungs ankommen mit ihren diesen grauen Pants und die weißen Polos, dann sage ich ja, wow, sieht die alle geil aus und dann ist es ja, ja toll anzusehen und dann komme ich und dann habe ich diese riesen Hose an. Und, ja, und klar, also das ist halt nicht für Frauen gedacht, so, weißt du, dann ziehe ich meinen Polo an und was anderes, aber ich musste mir beim ersten Mal, als ich normale Hose angezogen habe, auch sehr lange Gedanken drüber machen.
Ja gut, also ich meine, man muss sich ja auch schon, ja, da seid ihr, da habt ihr jetzt ähnliche Gedanken wie wir. Alle vier wahrscheinlich. Aber gut, ich meine, man muss sich ja auch irgendwo auch eine Grenze setzen und sich ja auch noch wohlfühlen, ne? Und wenn man dann sagt, die Hose muss man, die ist echt, da passen dreimal, passt da, was weiß ich, die Beine oder was rein, weil das eigentlich für Männer ist, dann macht es ja auch keinen, also macht es einen ja auch nicht wirklich glücklich, dementsprechend, klar. Okay, Kathi, wenn du zu dem Thema jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde unsere Zuhörer und uns auch sehr interessieren, Miri, was machst du denn überhaupt jetzt so ganz genau bei Berlin Thunder und wie können wir uns so ein bisschen quasi die Arbeit mit den Footballern vorstellen?
Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, also, vielleicht auch nochmal in dem Kontext?
Ja. Und wie kam es dazu, genau.
Also letzte Saison war es so, dass Nubemi der offizielle Partner war. Der offizielle Nutrition-Partner von Berlin Thunder. Und ich so nach dem zweiten, dritten Spiel halt mal gemeint habe, ey Leute, ich habe mir mal euer Sideline-Konzept angeguckt. Ich habe Vorträge gehalten zum Thema Ernährung und meinte halt, wenn ihr Fragen habt, dann kommt auf mich zu. Aber was ich jetzt auch gelernt habe, wahrscheinlich Natalia weiß es auch, je näher man am Team ist oder je öfters man da ist, desto mehr reden die Spieler auch mit einem, wenn sie Probleme haben. Wenn es einfach nur so ist, ey, ich kriege Krämpfe, ey, ich fühle mich irgendwie nicht so gut beim Training, ich weiß, ich habe nicht so viel Energie. Es würde nicht passieren, wenn man nicht da ist. Deswegen war es letzte Saison ein bisschen weniger. Und ich habe dann nach dem zweiten, dritten Spiel, ich weiß nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, es war so, ja, die Jungs bekommen Krämpfe, das an der Seite, dann bauen wir das und das auf. Und habe ich gemeint, Leute, ich hab dann einfach von alleine mein Sideline-Konzept aufgestellt und habe es dann Johnny und Diana vorgestellt mit der Teammanagerin. Und dann im Endeffekt war ich dann ab dem Zeitpunkt auch bei der Sideline dabei, weil sie es halt gut und überzeugend fanden. Ich habe es dann auch gut verkauft, aber natürlich habe ich kein Bullshit erzählt, sondern habe einfach reine Wissenschaft halt eben aufgezählt und meinte halt, so ist es. Und das beeinflusst die Leistung. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich für die neue Saison, war es von beiden Seiten aus, dass wir wieder wollten. Und ich meinte halt, und Johnny meinte dann auch zu mir, er würde das dann gerne als offizieller Nutritionist dann haben, dass ich als Coach selber im Team dabei bin. Bin ich sehr, sehr froh darüber. Also auch noch super dankbar. Weil ich habe dann die Sportart auch lieben gelernt. Ist halt geil, wenn man an der Sideline steht und dann mit anfeuert. Ist halt ein anderes Gefühl, als vor dem PC zu sitzen oder vom Laptop oder vom Fernsehen. Es ist einfach so.
Ja.
Wisst ihr wahrscheinlich auch. Und ihr habt mich gefragt, was meine Aufgabe ist. Also im Endeffekt könnte ich jedem einzelnen Spieler einen Plan schreiben. Sind wir mal realistisch. Kein Spieler wird bis zum Ende seines Lebens jeden Tag genau das essen, was man auf den Plan schreibt, weil jeder liebt sein Leben. Ich habe zwei Vorträge gehalten. Ich kümmere mich dann speziell um die verletzten Spieler, komme auf mich zu, wenn jemand Probleme mit Krämpfen hat. Gibt es natürlich auch solche Geschichten, die man sich dann einfach mal angucken muss. Woher dann die Krämpfe auch kommen, hat nicht immer nur was mit Ernährung zu tun, beziehungsweise mit Hydration. Können auch weitere Faktoren sein. Ich kümmere mich, wenn wir in die Hotels gehen, ums Essen.
Abstimmung mit Buffet und Caterer beispielsweise, an den Heimspielen selbst auch Abstimmung mit Caterer, aber alles natürlich dann übers Office, damit die Budgetgeschichten auch stimmen. Und wir haben jetzt mit BioSteel natürlich auch einen Supplement-Partner, da kümmere ich mich jetzt auch darum, dass die Supplements dann bestellt werden, verwalte das Budget und bringe das dann auch raus, was bedeutet, es ist nicht nur so fancy Nutrition-Coaching, sondern halt auch viel Arbeit außenrum, aber es gehört halt einfach dazu und macht mir super viel Spaß. Und im Endeffekt auch so Kleinigkeiten, wenn kleine Geschichten sind oder beispielsweise auch das Thema Traumatic Brain Injury, also Gehirnerschütterungen, kann die Ernährung auch eine große Rolle spielen. Da haben wir mit unserem einen Quarterback-Coach Kyle auch jemanden, der sich da auch in der Vergangenheit mit einem eigenen Unternehmen in den USA auseinandergesetzt hat. Da spreche ich mich dann zum Beispiel auch mit ihm ab und tausche mich aus, was es für Möglichkeiten gibt. Ich versuche halt viel im Hintergrund zu machen, weil ich nehme mich jetzt nicht zu ernst, weil um gut Football zu spielen, muss man Football trainieren. Aber die Ernährung kann schon ein paar Prozent ausmachen. Genauso wie Strength and Conditioning Coaching, auch wenn man nicht direkt Football spielt, einen Teil auf jeden Fall ausmachen kann. Und ich versuche halt einfach meinen Teil zu 100% zu erfüllen, damit ich weiß, dass ich mir keine Vorwürfe machen muss, dass wenn es beim Spiel nicht geklappt hat, die Ernährung und die Hydration kein Grund waren. Das ist sozusagen meine Devise, mit der ich in die Saison reingegangen bin. Und das Wichtige ist, man soll den Spielern auch nichts verbieten. Was bedeutet, wenn die nach dem Spiel Bock auf eine Pizza haben, dann sollen sie ihre scheiß Pizza essen. Weil die Pizza danach ist nicht das Schlimme, sondern was sie halt jeden Tag eben machen. Ich finde so der Mix zwischen, man soll das machen, worauf man Bock hat, und meine Aufgabe ist es zu sagen, so ey, wenn du, keine Ahnung, eine Pizza mit Salami isst, dann könnte eventuell das passieren. Wenn du jeden Tag Nutella-Brot isst, dann könnte das passieren. Aber wahrscheinlich brauchst du Nutella-Brot, weil du einen hohen Energiebedarf hast. Aber vielleicht wäre es vielleicht mal gut, dass du weniger Gemüse isst. Vielleicht wäre es bei dem Spieler gut, dass er mehr Gemüse isst. Und es sind halt so Geschichten, trotzdem individuell, und es ist sehr schwierig in der Teamsportart Ernährungscoaching zu machen. Meine Devise ist einfach, die 100% zu geben, damit ich mir da keine Vorwürfe machen muss.
Ja, wow, cool. Also ich finde, es hört sich auch super spannend und interessant an und sicher auch abwechslungsreich, weil du ja, wie gesagt, auch viel, wie du gesagt hast, auch noch hintenrum organisieren musst, gerade bei den Auswärtsspielen und. Ja. Und ja auch trotzdem auch jeder Sportler irgendwo auch so seine Individualität hat oder individuell ist. Schön, cool. Natalia, wir kommen mal nochmal zu dir, und bei dir würde uns total interessieren, wie gesagt, wir haben ja vorher schon so recherchiert über euch beide so ein bisschen, wie so kleine Spione, nein Quatsch. Und wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass du bei Ninja Warrior auch mitgemacht hast, was ja auch ein TV-Format ist, aber das ist nicht das einzige TV-Format, wo du mitgemacht hast, denn du warst auch bei Superhero Germany. Und witzigerweise, da habe ich nämlich, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ich habe bei YouTube wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich da deinen Namen eingegeben habe, irgendwie war das so. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die Sendung gesucht. Entschuldigung.
Da hättest du mich ja was fragen können.
Ja, ich hätte dich auch fragen können.
Vollkommen im Stalker-Modus.
Ich war im Stalker-Modus. Und dann habe ich einen Ausschnitt gefunden und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, denn neben dir stand der Moderator, der kein anderer war als der Commissioner Esume. Und da dachte ich, was? Die kannten sich ja schon. Und ich glaube, du warst dort Teilnehmerin 2019, richtig?
Ja.
Ganz genau. Das heißt, demnach ist es super spannend für uns zu hören, bist du in den Football, in die ILF reingeraten durch den Kontakt damals mit Esume, oder wie hat das bei dir angefangen?
Oh, das ist total witzig, weil das vermuten natürlich alle, die wissen, dass ich Patrick schon früher kannte, aber das war, also Patrick hat mich bei dem ehemaligen Headcoach vorgeschlagen, aber erst nachdem der Manager von Stuttgart mich schon angefragt hat und Jeremy, unser Koordinator, der hat mich letzte Saison, also der Jeremy hat mich irgendwie auf Google gefunden, der hat einfach nach Coaches online gesucht, die nicht zu weit weg wohnen, weil die wussten, ein Strength Conditioning Coach sollte am besten so nah wie möglich an Stuttgart wohnen. Er hat mich gefunden, ist zu dem Manager gegangen, hat gefragt, ob man sie anfragen soll. Dann hat der Manager gesagt, ja, ich kenne Natalia, weil ich mit ihm auch schon irgendwas mit Fußball zu tun hatte. Und dann hat er gesagt, ja, geht klar. Und dann habe ich das Patrick erzählt und er hat gesagt, super, das würde ja total gut funktionieren. Und erst im Nachhinein hat er mich bei meinem ehemaligen Coach empfohlen. Aber das war schon das war ein bisschen kompliziert. Also das war schon viel zu weit, kurz vor der Saison. Mhm. Und dann wollten sie noch warten. Dann gab es Gespräche. Ich war dann auch letztes Jahr am Sidelines immer wieder. Ich sollte mir auch das Training angucken und so weiter. Aber es ist nie zustande gekommen. Das war auch leider schon viel zu weit in der Saison, wo es nicht mehr so gut ausgesehen hat für Stuttgart. Und dann hieß es, okay, vielleicht dann nächste Saison und so weiter. Also das kam eigentlich so aus drei verschiedenen Ecken. Patrick war einer davon, aber ich habe auch letztens zu ihm gesagt, so, hey Patrick, ich weiß nicht, ob wenn du nicht da gewesen wärst, ob ich bei Search gelandet wäre. Und dann hat er zu mir gesagt, Natalia, Qualität setzt sich durch. Weil ich habe bei ihm auch schon mal eine Ernährungsberatung gemacht, vor Jahren, also kurz nach der Show, glaube ich. Und deswegen sind wir da auch immer so ein bisschen im Kontakt geblieben. Und ja, er hat auch immer mitbekommen, was ich so beruflich gemacht habe und so weiter. Und deswegen hat er mich auch mit ruhigem Gewissen an Martin weiterempfohlen, aber das hat dann damals nicht funktioniert. Genau.
Okay.
So bin ich dann zu Stuttgart gekommen. Also, ja.
Und was sind deine Hauptaufgaben? Wie ist da bei dir der Ablauf?
Ja, also ich habe ja schon im Off-Saison angefangen. Wir haben schon Ende November uns zusammengesetzt und uns einen konkreten Plan gemacht. Also wir sind zwei Strength Conditioning Coaches, Corey und ich. Wir haben einen konkreten, kompletten Off-Season-Plan Plan gemacht für alle Jungs. Klar, das ging natürlich nicht, dass wir alle persönlich sehen. Also das war sehr viel Online-Coaching. Wir haben immer die Pläne zusammengestellt, alle vier Wochen oder alle sechs Wochen, je nachdem, was der Zyklus gerade war, sie ausgetauscht und so weiter. Und dann waren wir dann immer im Gespräch mit den Spielern, wenn die jetzt zum Beispiel hier in Stuttgart waren, wenn sie noch irgendwelche individuelle Arbeit gebraucht haben, irgendwelche Verletzungen, die noch da waren, die wir dann aufgearbeitet haben. Und ich habe tatsächlich so die Aufgaben, die Miri hat. Ich habe dann aber auch schon viel früher angefangen. Tatsächlich habe ich mir die Arbeit gemacht und habe dann mit fast allen Spielern 1:1 Coaching gehabt. Also zumindest Gespräche.
Ja, genau.
Weil viele haben jetzt nicht unbedingt sehr viel gebraucht. Also ich habe mit fast allen Spielern ein 1:1 Coaching gehabt, wo wir einfach geguckt haben, okay, was isst du gerade? Wie ist deine Performance? Was könnte man besser machen? Viele Spieler wollten ja in der Off-Saison abnehmen, viele wollten zunehmen, viele wollten Muskeln zupacken und so weiter. Also da war so alles natürlich sehr individuell. Und genau, das war dann die komplette Off-Saison. Und dann je näher die Saison, da haben natürlich auch noch die OTAs angefangen, wo wir dann sehr viel auch schon am Feld gemacht haben, also sehr viel dann mit den Spielern zusammen. Und jetzt in der Saison ist es so, wir sind dann auch immer beim Practice dabei, aber unsere Rolle ist eigentlich dann immer nur das Warm-up, Mobility, das ganze Corrective Exercises, alles, was da drumherum ist oder auch die verletzten Spieler. Natürlich kriegen sie immer noch Pläne, die sie dann selber absolvieren. Wir gucken dann, also wir können auch ganz genau verfolgen, wer was gemacht hat. Und ich bin dann auch dafür zuständig, was Frau Miri erzählt hat, also die Ernährung jetzt am Sideline, wenn sie reisen, was die im Hotel zum Essen bekommen, was die hier zu Hause im Catering bekommen und so weiter. Also das sind so die Aufgaben, die ich jetzt habe. Und ja, natürlich die Spieler, die verletzt sind oder die Spieler, die jetzt noch irgendwas aufarbeiten müssen, individuell.
Dann springen wir jetzt ganz kurz mal zurück. Woche 2, Spiel in Paris, erstes Spiel, Busfahrt, fast 10-11 Stunden lang war die Busfahrt. Was hat Natalia mit den Athleten nach der Busfahrt veranstaltet?
Nach der Busfahrt oder im Bus? Oder was wolltest du jetzt wissen
nochmal? Nein, nicht im Bus, nach der Busfahrt. Okay. Nach der Busfahrt.
Nach der Busfahrt, wir sind direkt zur Mobility, natürlich. Wir jetzt sind 10 Stunden gesessen. Wir sind im Hotel angekommen, alle haben ganz kurz die Sachen abgelegt auf dem Hotelzimmer. Dann haben wir uns alle zusammen getroffen und haben eine schöne Runde Mobility gehabt. Ja, so ein bisschen den Körper durchbewegt, ein paar Atemübungen. Ja, haben wir dann vor dem Essen noch schnell uns bewegt.
Sehr schön, cool. Also auch super spannend und total abwechslungsreich. Ah, ich habe ihn auch gesehen.
Ja.
Das war vor dem Spiel.
Das war vor dem Spiel morgens. Also wir haben tatsächlich immer viele, gerade so, wenn man so viel gereist ist, weißt du, dass so die eine kurze Mobility-Session nach der Busfahrt hat jetzt gut getan, aber wir haben auch, das Spiel war erst um 17 Uhr. Das heißt, morgens noch vor dem Durchlauf haben wir noch auch ein paar Sachen gemacht und da waren die Happy Babies, ja.
Ja, mich würde da, glaube ich, auch noch eine Sache interessieren. Und zwar haben wir jetzt darüber geredet, was du mit denen nach dem Bus veranstaltest. Aber Miri, wie sieht denn dann bei euch in Berlin die Sideline aus? Weil wir hatten nämlich einen Tag bei uns auch in der Feldgeflüsterei-Story, hatten wir auch einmal bei, ich glaube, das war bei dem Centurion-Spiel, hatten wir auch einmal den Blick über die Sideline. Und meist, also sind da die Klassiker. Erstmal steht da eine ganze Tonne Wasser, eine ganze Tonne Gatorade. Und dann liegen da meist ein paar Kekse rum, Bananen, Traubenzucker ist da auch oft dabei. Manchmal sind auch Gurken am Start, wo noch so ein bisschen Salz mit drauf ist und so weiter und so fort. Also das ist so das, was ich kenne. Ich weiß nicht, ob Julia oder Natalia, ob das bei euch ähnlich aussieht. Aber was ist denn bei euch da an der Sideline, Miri?
Nein, kann man ja alles sehen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so krass.
Also nur in dem Rahmen quasi, dass du hier keine nur bei Miri, genau.
Im Endeffekt, jeder, der gegen mich spielt, kann an der Sideline vorbeilaufen und kann sich angucken, was ich mir ausgedacht habe. Ich habe halt geschaut, dass wir verschiedene Typen haben, die vielleicht viel oder weniger schwitzen. Da habe ich oft den Elektrolyt und oft den Salzgehalt geguckt, weil jeder, der mal geschwitzt hat, kann ja mal einmal an seinen Arm so ablecken, da wird ganz viel Salz dabei sein. Salz bzw. Natriummangel kann ein Faktor sein für Krämpfe, aber nicht der einzige. Beim Football ist wahrscheinlich ein Mix aus zu hoher Schweißverlust plus zu krasse Belastung fürs Nervensystem, dass man einfach eine Überbelastung hat, weil man die nicht normalerweise im Training ausüben kann über die Stunden. Ich gucke, dass die Kohlenhydratquellen abgedeckt sind. Einmal über flüssige Kohlenhydrate, bedeutet Kohlenhydratmischgetränke. Dann Elektrolyte nur, plus natürlich dann, was auch jeder kennt, Melone, also Energy Bars etc. Und dann natürlich ganz normal Wasser. Und dann arbeite auch manchmal dann einfach 1:1 mit den Jungs. Ich habe auch die Spieler schon im Kopf, die zu Krämpfen neigen, dass ich öfters mal nachfrage und sage, so trink bitte, trink einfach, trink. Weil die vergessen es auch. Ist halt auch mal so ein kleiner Faktor. Aber du kannst gar nicht so individuell als einzige Person mit 60 Spielern arbeiten während des Spiels. Das ist auf gar keinen Fall möglich. Und ich habe halt nur jetzt geguckt, dass ich so...
Geht dann niemand in die Umkleide.
Was?
Ich verteile Elektrolyte. Ich so, Jungs, ich gehe immer vor dem Spiel in die Umkleide und verteile das mal
also,
Elektrolyte.
Jeder
versorgt ist.
Ja, das ist halt echt schwierig. Aber weil halt jeder auch unterschiedliche Schwitztypen sind. Ich meine, ich habe letztens einen Post darüber gemacht, die Schwitzrate American Football kann bis zu 1,5 Liter, manche 2 Liter pro Stunde haben. Da verlierst du dann pro 3 Stunden, wenn du nicht nachtrinkst und nicht auf die Toilette gehst, 6 Kilo. Bums ist deine Performance beeinflusst. Und ab 2-3% kann deine Performance, also wird deine aerobe und anaerobe Performance beeinflusst. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, die ich jetzt mal in den Raum reinwerfe. Also eigentlich gucke ich halt darauf, dass die verschiedenen Arten der Versorgung, flüssig wie feste Nahrung in Form von Kohlenhydraten, abgedeckt ist. Und der Rest muss dann individuell abgeklärt werden. Also natürlich muss ich dann beispielsweise die Personen, die dann zu den Spielern gehen und die Flaschen raustragen, das steuere ich dann schon manchmal und sage schon, wir arbeiten zum Beispiel mit Farbcodes. Ich sage zum Beispiel, Farbcode, das sind nur Kohlenhydrate drin, gib das dem Spieler, Punkt. Manchmal sage ich ab dem 4. Quarter, sage ich zum Beispiel, Digga, Alter, wenn du jetzt nur noch Wasser trinkst, woher willst du deine scheiß Energie nehmen? Was man ja auch wirklich einfach mal verstehen muss, ist, dass selbst ein normaler Mensch innerhalb von einem Zeitfenster von 5 Stunden spätestens mal das Essen beginnt. Ein Footballspiel beginnt mit dem Warm-up meistens 2 Stunden vorm Spiel und geht mindestens 3 Stunden. Bedeutet, Spieler haben in einem Zeitfenster von 5 Stunden keine normale Nahrungsaufnahme. Und da kann mir keiner erzählen, dass wenn man kein richtiges Sideline-Konzept hat, dass es keinen Einfluss auf die Performance hat. Wenn man weiß, dass Kohlenhydrate und Glykogenspeicher der Hauptfaktor sind bei hochintensiven Belastungen. Das sind halt so Kleinigkeiten. Und da versuche ich das einfach zu optimieren. Punkt.
Ja.
Fühlst du dich auch immer wie so eine Mama, die rumrennt und sagt, wir gehen doch hier trinken.
Ja.
Ich mich manchmal...
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Alright. Dann würde ich sagen, wir haben schon richtig lange und ich, wie gesagt, ich könnte noch Stunden also wirklich da zuhören vor allem und mit euch quatschen. Aber ich würde sagen, wir machen so ein schönes Ende und ihr dürft jetzt doch mal von euren bisherigen Highlights bei der Arbeit, was sind eure bisherigen Highlights für euch, die ihr bei eurer Arbeit mit eurem ILF-Team bereits hattet? Also einfach nur die zwei, drei Highlights nennen. Miri.
Ich muss noch kurz nachdenken. Natalia.
Okay, dann Natalia.
Okay, ich gehe mal rückwärts, vom Zeitline her, glaube ich. Also ich glaube, Paris, nach dem Warm-up, das war so ganz kurz mein Highlight, wo ich einfach geheult habe. Ich stand da und habe das Warm-up gemacht, habe die Jungs gesehen, habe diese Energie gespürt, stand in diesem Stadion. Dann war ich so kurz, so einfach, ja, ohne Aufgabe, stand da und habe einfach geheult, weil das mich alles so richtig getroffen hat in dem Moment. Also die ganze Football-Geschichte hat auch, oder überhaupt meine Coaching-Geschichte und überhaupt ich als Person und diese Traum, mit einer professionellen Mannschaft zu arbeiten, das hat bei mir tatsächlich jemand so ein bisschen angestiftet. Und ich habe früher, wo ich noch nicht selbstständig war, habe ich einen Trainer in den USA kennengelernt, der so ein bisschen Potenzial in mir gesehen hat und hat mich gefragt, warum ich nicht selbstständig wäre. Und dann hat er mich so ein bisschen dazu motiviert, um mich eben selbstständig als Trainerin zu machen. Und er war mein Mentor jahrelang. Er hat so alles, was ich jetzt weiß, oder ja, der hat mich auf den Weg gebracht. Ja, der hat mich damals zu Nike gebracht. Der hat mit Profisportlern trainiert. Er war Strength Conditioning Coach. Er hat selber Football gespielt. Und davor, ich habe immer zugeschaut. Ich habe immer von ihm gelernt. Und ich habe immer so krass alles aufsaugen wollen und habe mir immer die Frage gestellt, könnte ich das als Frau jemals so machen? So, das war so ein Traum, aber ich habe nie gedacht, dass es in Erfüllung geht. Und es ist traurig, aber Jason ist vorletztes Jahr gestorben und diese Nachricht von Serge kam kurz nach seinem Tod. Und das war so damals, wo ich dachte, so scheiße, ich hätte es ihm so gerne erzählt, weil jetzt ist das, wofür ich 10 oder 12 Jahre jetzt gearbeitet habe, ist so in Erfüllung gegangen. Und dann stand ich in diesem Stadion und dann, ja, da waren noch mehrere Sachen, okay, wir sind unter Frauen. Da kam so ein Schmetterling zu mir und der war mit Farben von Serge, ich habe ein Bild. Oh. Da kam so ein Schmetterling einfach mit Farben von Serge, einfach gelb und blau. Kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich noch mehr geheult und dann dachte ich so, krass. Und dann haben die Jungs gewonnen und dann haben sie alle geheult, weil die so lange nichts mehr gewonnen haben. Da war auch natürlich die Energie im Team einfach so krass. Und ja. Dann habe ich noch mal geheult. Also diese Heulerei war natürlich alles super Freudetränen, aber genau das war so mein Highlight bis jetzt, glaube ich. So, wo ich gemerkt habe, so Gott, ich bin wirklich da, wo ich immer sein wollte und mache das, was ich immer machen wollte. Und ich habe tatsächlich so, ich stehe hier, ja, und das war so. Und dann habe ich mich so wie ein Teil von dem Team gefühlt. So, weißt du, dass diese kleines bisschen Prozent von mir auch kam. Und dann die Jungs gewinnen zu sehen, war einfach so das Schönste.
Wow,
schön. Und dann wusste ich, das wird eine geile Saison.
Ja, ich erinnere mich daran, weil Natalia ist noch zu mir gelaufen oder zu mir gekommen, als ich auch an der Sideline in Paris war. Und dann hat sie mir von dem Schmetterling erzählt. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Schön, ja. Miri?
Das kann ich gar nicht mehr toppen, Mann. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich es erzählt habe. Doch, auch die Geschichte jetzt mit deinem alten Mentor. Weil Natalia war bei mir auch im Podcast und hat mir die Geschichte mit ihrem Mentor ein bisschen ausführlich erzählt, hat mich voll inspiriert, deswegen bin ich gerade so ein bisschen emotional auch betroffen, ich freue mich voll für dich. Aber im Endeffekt, was du jetzt gerade gesagt hast, bei mir genau dasselbe, es sind keine bestimmten, also bei mir ist es jetzt kein bestimmtes Spiel gewesen, weil wir jetzt irgendwie crazy gewonnen haben oder irgendwas Bestimmtes passiert ist, bei mir ist es so die gesamte, einfach wie es gerade eben aufgestellt ist und was für ein Vertrauen ich bekomme und was für ein Gefühl ich bekomme, wenn ich da bin. Ich war jetzt vorhin eine Dreiviertelstunde beim Training. Die Jungs kommen auf einen zu. Hey Miri, wie geht's dir? Johnny setzt sich neben mich und labert mich voll. Aber es ist einfach so positive Energy, die ich dann einfach so verspüre und halt man merkt, dass man gewertschätzt wird. Und das kann einem keiner nehmen. Also den Part, den man dann spürt in dem Moment, den kann einem einfach keiner nehmen. Und ich bin ja jemand, ich habe, bevor ich jetzt zu Burn & Sundern gekommen bin, sehr viel alleine gearbeitet. Hatte auch mal Phasen, wo ich dann wirklich dachte so, boah, ich pack das nicht mehr, weil ich die ganze Zeit nur vom PC sitze, bin ich auch ehrlich, die ganze Zeit nur Ernährungspläne schreibe, nicht weil ich es nicht liebe, sondern einfach nur, mir fehlt was. Jetzt bin ich bei Burn & Sundern, habe gemerkt, dass genau das ist, was mir gefehlt hat, mir geht's richtig gut und es hat auch was mit meiner mentalen Gesundheit gemacht, zum Positiven. Es ist einfach so. Ich bin einfach super dankbar für die Situation, wie es jetzt gekommen ist, dass ich als Frau in einem Männerteam sein kann, dass man mir vertraut, auch wenn ich eine Frau bin, auch wenn es ja eigentlich nicht ein Thema sein sollte, aber ist ja trotzdem noch ein Thema. Und wie dankbar alle sind und die Wertschätzung. Das ist so dieses ganze Gefühl dabei bei der ganzen Geschichte. Mir gibt keiner das Gefühl, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich es nicht drauf habe. Alle behandeln einen mit Respekt. Wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, dann setzt man sich hin und das ist krass. Ich bin einfach mega glücklich.
Das ist mega.
Ein sehr schönes Ende.
Ich habe vorher, als du gesagt hast, zwei, drei Highlights, genau das hatte ich auch im Kopf. Also das, was du gerade gesagt hast, genau 1:1 könnte ich beschreiben, dieses Gefühl, als Frau in diesem Sport zu sein und trotzdem respektiert zu sein. Es ist nicht selbstverständlich. Also ich weiß, dass in anderen Sportarten das nicht so normal ist. Deswegen war das so gerade so im Football auf einmal so, du kommst als Frau und die nennen dich direkt Coach und sind noch voll irgendwie, also so einfach offen. Und das ist nicht in jeder Sportart so.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so dankbar. Also wenn es jetzt außerhalb von meiner Gesundheit und keine Ahnung was geht, ich war schon lange nicht mehr so dankbar wie jetzt, weil ich glaube, das werde ich so nicht nochmal erleben.
Mega.
Ja. Schön. Sehr schön. Ja, Football is Family, wie es so schön heißt. Ja. Das merkt man immer wieder. Ja, ihr beiden, was soll ich sagen? Ich glaube, das war eine super schöne, vor allem aber auch inspirierende Folge. Also ich bin auch total auf das Feedback von unseren Zuhörern da draußen gespannt. Gebt uns gerne Feedback. Und vor allem ist es jetzt aber auch an der Zeit, euch zwei oder eure Kanäle noch mal kurz vorzustellen. Oder auch Website und Podcast und. Deshalb, Natalia, erzähl uns doch mal kurz, wo unsere Zuhörer auch dich so ein bisschen mitverfolgen können.
Kommt zum Spiel. Instagram. Natalia 3_Wichniewska. Am besten, wenn du das irgendwo taggst.
In den Shownotes. Genau. Schreiben wir das nochmal rein. Ja. Und du hast ja auch ein Online-Coaching. Und
meine Website ist trainwithnatalia.com und da gibt es alle anderen Infos,
Miri?
Also mein Instagram-Kanal ist miri.krug. Da findet ihr so einen Mix aus Informationen aus meinem Leben, wenn ich mal Bock auf was Persönliches zu posten, plus Ernährungsinformationen. Dann das von meinem Unternehmen nubyme_nutrition. Da findet ihr nur rein Ernährungskontent plus den von unseren Athleten. Mein Podcast ist Fuel Your Body. Bei Miri Krug, da lade ich entweder Gäste ein oder interessante Persönlichkeiten wie Natalia und Experten aus der Ernährungsbranche. Wird teilweise sehr wissenschaftlich. Und die Homepage von uns ist nubyme.com. Da können alle, die sich für ein Ernährungscoaching interessieren, gerne mal vorbeigucken. Und ansonsten, kommt zum Footballspiel. Ich hoffe ehrlicherweise, dass Natalia das Stuttgart gegen Berlin in irgendeinem Playoff spielt. Bin ich ja ganz ehrlich. Das wäre irgendwie richtig cool. Unabhängig davon, wer gewinnen wird, würde irgendwie passen. Mal gucken, ob es passiert.
Ja, wäre schön. Wäre cool, auf jeden Fall.
Ja, dann nochmal vielen Dank an Natalia, an Miri. Wir wünschen euch auf eurem weiteren sportlichen und natürlich auch privaten Weg alles Gute. Und ich glaube, eins ist sicher, von diesen Powerfrauen werden wir in Zukunft noch einiges hören.
Dankeschön für die Einladung.